Kack und Sach, Folge 70, die Verurteilten, The Shitshank Redemption. Wir haben unseren Webspace-Provider mit Kaffeepulver und Kippen geschmiert, unsere Themen sorgfältig in unseren Popos ins Studio geschmuggelt und für euch in der Dusche die Seife aufgehoben, um über einen der besten Filme aller Zeiten zu sprechen und einen kleinen Guide zu geben, einen kleinen Reality-Check sogar, wie es denn im Knast wirklich zugeht. Ich bin Fred, wünsche viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Viele Grüße aus dem Kack und Sach Funkhaus in Hamburg-Barmbek. Am Kack und Sach Stammtisch begrüße ich Tobi.
Hallo.
Ich begrüße Richard.
Hola.
Und ich
hab's gehofft, dass du es machst. Ich habe letzte Folge angehört, wo du das gemacht hast. Also, das musst du sehr lachen.
Also, mein Gehirn rennt immer mega, wenn ich unter der Dusche bin. Wenn ich unter der Dusche bin, habe ich immer die meisten Ideen und stelle ich mir selbst auch immer die komischsten Fragen.
Du bist so eine Special Snowflake, ne? Das wollen sonst keiner.
Und ja, Klassiker. Und als ich vorhin unter der Dusche war, denn ich mache mich immer penibel sauber für unsere Hörer, habe ich mich gefragt, stellt euch mal vor, aus irgendeinem Grund irgendwelche Anwälte kommen, irgendwie gibt es ein Rechteproblem und aus irgendeinem Grund müssen wir unsere Show umändern. Wir müssen den Namen Kack- und Sachgeschichten abgeben. Mhm. Wie würden wir uns nennen? Was wäre ein alternativer, cooler Name für die Kack- und Sachgeschichten?
Die total plumpe Nummer.
Ja, nein.
Also ich hatte ja die Idee.
Das war nochmal eine ursprüngliche Idee.
Ja,
ich hatte unter der Dusche die Idee Shitradio.
Shitradio? Ich finde immer noch, wir können auch noch auf einen unserer alten Namensvorschläge zurückkommen. Hier Bukake in der Kloake. Finde ich auch immer noch sehr gut.
Das war eine Idee von Nina, ja.
Wie wär's mit der Shitshank Redemption?
Ja.
Deswegen Shank auch.
Ja, ja, so auch ausschenken. So,
ne? Shitshank. The Shitshank Redemption.
Moment, aber Redemption? Oder vielleicht irgendwas, The Shitshank Knowledge?
Ja, aber das ist zu wenig dann.
Da kriegen wir
nicht nochmal rechte Probleme.
Oder wir machen dann halt einfach nur ganz plump nur ein paar Buchstaben anders, die Hack- und Spack-Geschichten.
Oder es gibt ja auch hier der Sänger Sido, da gibt es ja auch verschiedene Inhalte, also Theorien, wie sein Name eigentlich ist oder was Sido bedeutet. Und da gibt es ja einmal superintelligentes Drogenopfer, finde ich sehr lustig. Und dann, was ich auch gut finde, was auch zur Show passen würde, Scheiße in dein Ohr.
Ja, es gibt auch hier JBO, die heißen ja eigentlich, oder hießen ursprünglich mal James Blast Orchester, aber dann hat James Last geklagt und deswegen heißen die jetzt JBO. Seit 15 Jahren oder so. Oder länger schon.
James Blast Orchester?
Ja. Ich weiß nicht, ob die Story so genau richtig ist, aber so kenne ich sie, so wurde sie mir mal erzählt auf dem Konzert. Und deswegen steht auf diesen Shirts auch immer, also JBO und dann James zensiert Chester.
Ja, das kenne ich.
Vielleicht
ja.
Auch irgendwas ganz Plumpes, irgendwie, weiß ich nicht. Podcast bei oder gesponsert bei David Hasselhoff. Sowas gar nichts mit irgendwas zu tun.
The Hofcast. Finde ich nicht schlecht. Obwohl wir nie über David Hasselhoff dann reden.
Stimmt, wir haben noch nie über David Hasselhoff gesprochen. Haben wir bei SpongeBob mal gesagt, er reitet den Hoff?
Nee.
Das macht er aber.
Na dann. Okay, nee, willkommen beim Hoff.
Beim Hofcast.
beim Hofcast, you listen to the Hoff. I've been looking for shit.
Also wir haben ja schon echt über viele alberne und komische und halbseidene Dinge und oder Cartoons gesprochen und heute reden wir über so einen richtigen Erwachsenenfilm, so einen richtigen Oscar-Film,
wo der keinen gekriegt hat.
Genau, ja. so was richtiges, ernstes, erwachsenes, wo wir mit unseren Filmkritiker-Rollkragenpullis bei Kaminfeuer und Rotwein schön diskutieren können heute. Erstmal, Prost.
Sprich für dich selber. Brandy ist der neue Rotweinfilmemacher.
Ja, also frei nach John Travolta.
Wir sprechen.
Als möchte gern Filmemacher in den Rauchschwaden unserer Wasserpfeife sitzen und über den tieferen Sinn des Lebens nachdenken.
Das steht original auf deiner Twitter-Seite, du Idiot.
Ja, das ist aus Passwort Zortfisch.
Ja, wir sprechen über die Verurteilten.
Wie heißt der auf Englisch? The Shawshank Redemption. Genau. Was für ein scheiß Name das ist, werden wir auch noch besprechen.
So willkommen Deutsch, in Shawshank.
Die Shawshank-Erlösung.
Ja. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ein inhaftierter Alien kommt auf die Erde. Er wurde von den Men in Black gerade eingelocht. Tobi, wie erklärst du ihm, was ist The Shitchunk Redemption, die Verurteilten? Was ist das?
Die 90er-Jahre-Version, Schrägstrich-Stephen King-Version von Graf Monte Cristo?
Boah.
Okay, es ist ein US-amerikanischer Spielfilm auf einer Buchvorlage von Stephen King, inszeniert von. Nicht Andy Dufresne, wie heißt der? Darabont, genau, von Darabont. Ein Banker namens Andy Dufresne, der unschuldig wegen dem Mord an seiner Frau und ihrem Liebhaber inhaftiert wird, 19 Jahre dort gefangen ist, mit dem Knastalltag klarkommen muss und am Ende ausbricht.
Frank Darabont. So
Frank genau. Darabont, vielen Dank.
Ja. Ich vergesse seinen Namen aber auch relativ häufig, dabei hat er super geile Filme gemacht.
Ja,
hat nur 11 Filme gemacht und er ist jetzt mittlerweile Autor bei The Walking Dead.
Ja, der ist auch also ursprünglich nicht Showrunner, sondern Initiator des Ganzen gewesen. Der hat auch die erste Folge, hat auch Regie geführt und hat das Ganze halt ins Leben gerufen.
Ja.
Hat zwei Knastfilme von Stephen King gemacht.
Ja, The Green Mile.
The Green Mile und Die Verurteilten, also The Shawshank Redemption.
Mhm.
Beide großartig. Mhm. Beide einer der wenigen Filme, die Stephen King selber auch mag.
Ja, und The Majestic und The Fog, den hat er auch noch, also auch noch ein Stephen King-Film.
Ja, stimmt, Fog ist auch ein Stephen King-Film.
Ja.
Richard, du als ehemaliger Filmfuzzi, Filmkritiker, du hast deine Karriere als Filmkritiker zwar hauptsächlich mit Bollywood-Filmen angefangen, wie wir vor kurzem erfahren haben.
Angefangen. Aber später kamen dann die Einladungen zu Chris Nolan und Co.
Aber wir schätzen ja deine Brandy-getränkte Meinung. Ist das ein guter Film?
Pass auf, weil ich schon wusste, dass das kommt, ich habe mal zwei Kritiken rausgesucht. Mhm. Und das ist, weil ich liebe diesen Film. Ich bin dem aber auch zwiegespalten gegenüber. Und zwar, eine Kritik sagt, es ist, nur um kurz das zu zitieren, eine Geschichte vom Willen der Menschheit, die Gefangenschaft zu überwinden und der entschlossene Weg eines unschuldigen Mannes, um seine eigene Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit zu finden.
Das stimmt nicht mal.
Und auf der anderen Seite, Die Verurteilten ist einer der Filme, die das Mainstream perfekt auszunutzen weiß. Er ist ganz offensichtlich ein Massenprodukt und scheut sich so, den Anspruchspegel zu hoch zu hängen. Er will der Unterhaltung dienen und tut dies, indem er eine interessante Geschichte erzählt und diese von menschlichen Werten handeln lässt. Das Level des erforderlichen Nachdenkens bleibt akzeptabel und lenkt keine Sekunde vom Film ab. Die Überraschung im letzten Drittel macht den Film dann für viele vielleicht so unvergesslich. Es ist ein Film, der fast jedem sehr gut gefallen wird, weil er eben das bedient, was die Leute sehen wollen. Mhm. Und ich muss sagen, mein Herz sagt mir, es ist die erste Kritik durch und durch. Mein Kopf sagt mir allerdings, der zweite hat mehr Recht.
Ja, also die erste Kritik, das stimmt ja so nicht mal. Also es ist ja nicht sein Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit. Das kann man so, glaube ich, nicht sagen.
Deswegen sage ich ja, also jetzt überspitzt könnte man das so darstellen. Also ich muss sagen, The Shawshank Redemption ist ein geiler Film.
Keine Frage.
Er ist zu Recht von sehr, sehr vielen Leuten sehr geliebt. Nicht ohne Grund seit 2008 auf Platz 1 bei IMDb mit einer der höchsten Wertungen und meisten Bewertungen.
Logischerweise der höchsten Bewertung.
Das sagst du so im Nebensatz, Alter. Der Film ist seit 10 Jahren auf Platz 1 der verfickten IMDb. Ja.
Und obwohl er ein Kinoflop war, muss ich aber auch wirklich sagen, ich weiß noch, ich hab mir lange Zeit nicht angucken wollen, bis er mal irgendwann auf RTL 2 lief und mir damals, da war ich, keine Ahnung, vielleicht 12, 13, ein Freund zu mir sagte so, ey, den kennst du nicht, den musst du dir angucken. Und er ist beim Gucken eingepennt, weil er ihn schon kannte und ich habe den gesehen und habe wirklich bei der letzten Szene geheult, weil ich es so schön fand. Und seitdem ist das auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Er ist genial. Er ist nicht schwer, aber er ist extrem unterhaltend und er lässt dich halt nicht los. Und das ist das Schöne. Und vor allen Dingen, er spricht dich auf so vielen Ebenen einfach an.
Ja. Wir haben ja wieder ein kleines Bilderrätsel, wie wir das zurzeit gerne machen, auf unserer Facebook-Seite gepostet. So, hey, wer weiß, über was wir reden? Und erstaunlich viele haben das auf Anhieb rausgekriegt und auch erstaunlich viele junge Hörer haben gesagt, ey, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich dachte fast, das wäre so ein Film, der schon fast in Vergessenheit geraten ist, weil es auch schon ein bisschen her ist und weil es halt kein so Transformers-Explosions-Blockbuster-Ding ist. Aber viele Leute kennen den, die meisten Leute kennen den Film und eigentlich alle, die ihn gesehen haben, lieben ihn.
Ja, also ich kenne viele Stimmen dazu, die den halt auch einreihen in diese Riege American Beauty, Tom Hanks, wie heißt er, Forrest Gump, die verurteilen so diese ernsten Filme oder diese Dramen, diese Mainstream-Dramen kann man das, glaube ich, nennen, die man einfach so gesehen haben muss, ja. was dazugehört, die man auch bei Dates guckt.
Ja.
Weißt du, also ja, solche Filme.
Vorurteilen war lange auch ein Bumsfilm, ja.
Ja, ja, also ist ja wirklich, weißt du, der rührt einen, der unterhält einen und vor allem hat er halt dieses wunderbar kitschige Ende, was aber vollkommen zu verzeihen ist, weil es vorher alles total schrecklich ist. Also ja. er findet sehr schön einen Weg, unheimlichen Kitsch, den ganzen Film über, auf eine sowohl unterhaltende als auch an das tiefschürfende, heranreichende zu verpacken. Und dementsprechend halt. Also die eine Kritik hat recht, der ist ein Film für jedermann.
Ja, unser Regiedozent hat mal gesagt, das ist ein Hoffnungsporno.
Und genau, ja, stimmt.
Ja. Skowronek hat mal gesagt, so die Verurteilten, der fleischgewordene Hoffnungsporno. Aber das ist er halt. Der Film handelt von Hoffnung und von Freundschaft und das ist einfach so, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ja, wenn dir Scheiße passiert, irgendwann. Vor allem, ich dachte halt immer so, es ist nicht so dieses jetzt. Macht er im Prinzip das, was ihn selber dann in die Freiheit bringt, sondern ich habe den Film immer so gesehen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, immer so dieses, geil, jetzt rächt er sich, jetzt kommt seine Stunde, so, weißt du? Ja, ja.
Also ich fand es immer sehr schön, ich glaube, über die Handlung brauchen wir nicht groß reden, wir tun jetzt einfach so, als würde den Film jeder kennen.
Boah, ne? Vielleicht nur ein paar Sätzchen. Ja,
okay, also, dann ich fange jetzt mal an, damit ich das sagen kann, was ich gerade sagen wollte. Andy Dufresne, Banker seines Zeichens, Mitte 20 ungefähr.
Ja, der Tim Robbins.
Genau, Tim Robbins, also man sieht ihn zu Beginn des Films, wie er besoffen in seinem Wagen sitzt, eine Knarre lädt, zwischengeschnitten mit seiner Gerichtsszenen, mit der Gerichtsverhandlung, dass es halt eben darum geht, dass er seine Frau und dessen Liebhaber überschossen hat. Man sieht, wie das so losgeht, also dass er mit der Waffe dahin läuft. Er wird dann halt verknackt, so zweimal lebenslänglich, wegen zwei Toten. Auch grauenhaft tot, also es waren 8 Schüsse bei einem 6-trömmeligen Revolver, also nachgeladen, wird ganz dicken Fokus drauf gelegt, auf die Kaltblütigkeit dieser Tat. Man merkt als Zuschauer schon, da stimmt was nicht, also das wird er nicht gewesen sein. Man sieht ihn aber auch in keiner Sekunde sich verteidigen oder so, er steht einfach nur da und ist völlig gelähmt. Wird dann eben inhaftiert, ist ein ruhiger Typ, sehr reserviert, intelligent, und dann sieht man halt über sehr lange Zeit, über 19 Jahre, wie der halt in diesem Knast langsam aber sicher anfängt, Freunde zu gewinnen, wie er darin klarkommt, wie er drangsaliert wird. Er wird 2 Jahre lang vergewaltigt.
Man sieht recht viel über den Knastalltag, worüber wir auch noch sprechen.
Genau, vor allem über den Knastalltag in den 40ern, 50ern, 60ern. Ich weiß gar nicht ganz genau, wann der spielt, fällt mir gerade auf, aber irgendwo so um den Dreh.
Der fängt,
ich glaube, sogar noch früher.
Der fängt 40 an oder so und zum Beispiel Red, also hier Morgan Freeman, kommt 66 raus.
66 kommt er raus und der kommt nach Andy Dufresne raus, also muss er irgendwo in den 40ern dann spielen. Genau, wie das zu der Zeit
1947 halt beginnt die Handlung.
Ja, okay, 1947. Denn der Knastalltag zu der Zeit, wie das mit der Vergewaltigung gelaufen ist, wie das endet, dass er sich dann so hocharbeitet, weil er so ein cleverer Kerl ist, also über die Bibliothek.
Ja.
Und dann halt eben, und das ist der Knackpunkt, in die Machenschaften, in die illegalen Machenschaften des Gefängnisdirektors reingezogen wird, weil er eben Banker ist und ein sehr, sehr smarter Banker, wie die immer sagen.
Ja, er war ja draußen, war er Vice President von der Bank of Portland da halt. Ne?
Genau, also und das wirklich, als junger Typ.
Wirklich, wirklich kluges Köpfchen.
Ja, also so ein Durchstarter. Ja. Im Bankwesen kommt dann halt in den Knast und der Gefängnisdirektor bemerkt das und nutzt ihn halt eben zur Geldwäsche und am Ende schafft er es dann halt eben über einen Tunnel, den er seit 19 Jahren gräbt, plus dem Schwarzgeld des Gefängnisdirektors zu fliehen, abzuhauen, neues Leben zu beginnen in Mexiko.
Genau.
Und
Schöne Zusammenfassung. Ja. Es ist halt, es ist die Geschichte von einem armen Würstchen, der sich im Knast behauptet und sich dort hocharbeitet, in Anführungszeichen. Es ist die Geschichte auch einer, ich sag mal, wirklich lebenslangen Freundschaft zwischen Tim Robbins und Morgan Freeman.
Genau. Der Film zeigt, wie Tim Robbins und Morgan Freeman sich im Knast verhalten würden.
Ja, nicht Red und Dufresne, sondern Robin Williams.
Ich weiß, dass
Robin Williams.
Jetzt bin ich völlig durcheinander. Ich weiß, das ist total plump, aber wir und die Hörer haben die Schauspielernamen halt präsenter.
Ja, klar.
Andy Dufresne und Red.
Ja. Der ist halt Reddington, ne? So und so Reddington.
Elliot Reddington oder
irgendwas. Red, weil er Ire ist.
Und
im Buch auch ein kleiner rothaariger Ire ist.
Ja, das haben, haben die in dem Film ja sehr schön übersetzt. Ja, so dieses, also in dem Buch ist er halt ein kleiner rothaariger Ire und wird deswegen Red genannt und weil er halt auch so heiß er hat, Rennington. Und dann er fragt, also die Tim Robbins fragt Morgan Freeman, warum wirst du Red genannt? Ja, vielleicht, weil ich Ire bin. Ja.
Der Film geht ungefähr 2 Stunden, ne?
Länger sogar, glaube ich.
Ne? Aber nur knapp
130 oder sowas, 140.
Nicht viel länger als 2 Stunden, knapp über 2 Stunden. Und man hat, wenn man den gesehen hat, das Gefühl, man hat echt einem ganzen Leben beigewohnt.
Ja. Ja.
Das würde, also das klingt jetzt echt so nach einem früher war alles besser, nach so einer früher war alles besser Rede, aber das war Kino in den 90ern, Alter.
Ich glaube,
damals haben, warte mal, das würde das Kino heute, sage ich mal ganz frech, nicht mehr in 2 Stunden schaffen. Der gleiche Film heute würde 3 verfickte Stunden gehen und du hättest immer noch das Gefühl, dass es irgendwie gehetzt war.
Ja, und vor allem so, ich weiß, wir sagen es in den letzten 3 oder 4 Folgen, haben wir das jetzt gesagt, aber ich sag's nochmal, was für ein geiles Jahrzehnt waren die 90er für Filme?
Ja, ohne Scheiß, also die mussten das mit der Musik wahrscheinlich kompensieren.
Ja, auch alleine überleg dir mal, hier The Shawshank Redemption ist ja auch bei den Oscars, hat ja so gut wie gar nichts bekommen, war ein Kinokassenflop. Ja. Überleg mal, gegen was der sich auch durchsetzen musste, gegen den König der Löwen und gegen Forrest Gump zum Beispiel.
Und Pulp Fiction.
Und Pulp Fiction, ja.
Also das ist heftige Konkurrenz, aber über was ein Jahr, was ein Kinojahr. Hm. Herrlich.
Ja.
Also ist halt leider, also ich mag ja Comic-Verfilmungen sehr gerne sogar, aber das ist halt echt nicht miteinander zu vergleichen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel die Oscars...
Black Panther echt an der Pfeife rauchen. Ja,
also wenn du dir die Oscar-Verleihung dieses Jahr, beziehungsweise die Oscar-Nominees für dieses Jahr, also das Kinosjahr 2017 anschaust und die halt eben von 97 beziehungsweise 96, das ist echt nicht miteinander zu vergleichen. Also ja. Billboards war cool, Shape of Water gucke ich mir morgen an, ich glaube, aber der wird auch ganz cool.
Ja, der ist auch cool.
Und solche Filme, ja, okay, nett, aber es ist halt nicht fucking Pulp Fiction, Forrest Gump und Die Verurteilten.
Ja, Mann.
Und das ist nicht so ein Nostalgie-Ding, sondern es waren damals ja schon hammergeile Filme und es sind immer noch hammergeile Filme. Was halt auch ein großer Unterschied ist, jetzt zu aktuellen Filmen, viele Filme, so der letzten 15 Jahre, wenn man sich die anschaut, viele davon sind sehr, sehr schlecht gealtert und werden auch weiterhin schlecht altern. Also ich habe mir letztens, jetzt weil das halt eben so ein aktuelles Thema ist, nochmal, nicht Iron Man 1, weil der ist immer noch gut, aber Thor 1 zum Beispiel angeguckt und der ist so grauenhaft gealtert und das sind vielleicht 10 Jahre.
Findest
oder
du echt?
Ja. Der ist wirklich grauenhaft gealtert.
Ganz, lange nicht mehr
ganz,
gesehen.
Ganz schrecklich.
Guck ihn nochmal an, siehst du das, also es ist echt irre, wie schlecht der rüberkommt mittlerweile. Also früher fand ich den cool, als er rauskam, nicht besonders, aber cool. Und jetzt, ganz ehrlich, der ist scheiße. Der ist wirklich scheiße.
Ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, den ich mir neulich auch seit langem mal wieder angeguckt habe. Und das war auch so einer irgendwie 2006, 2007 rum in den Dreh kam der. Und den habe ich mir angeguckt. Und weiß auch, damals fand ich ihn mega geil. Und neulich hatte ich ihn, ich weiß echt nicht mehr, welcher das war, aber ich hab mir den angeguckt und saß echt währenddessen da, boah, was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße, wie konntest du das nur gut finden?
2005, 2006, 2007, ich glaube es war 2006, so, aber in dem Bereich, und ich glaube es war 2006, war auch ein sehr gutes Kinojahr. Das war das hier so mit Brücke sehen und sterben, Lucky Number 11, 7... Nee, der war früher, ne?
Der war
aber so, sei's drum. Ja, da war auf jeden Fall auch wieder, also so Anfang der 2000er war mittendrin so ein richtig geiles Kinojahr wieder, aber auch keine Oscar-Filme, also mehr so untenrum.
Der Film hat ein Budget von 25 Millionen Dollar. Also,
das ist nix.
Heutige Verhältnisse sind Schiss.
Also, dafür kriegst du heute nicht mal die Reinigung von Chris Pines Unterhose. Und spielte an den Kinokassen nur 16 Millionen Dollar ein. Also es war finanziell echt voll der Flop.
Ja. Ja.
Und das ist tatsächlich aus heutiger Perspektive auf mehrere Gründe zurückzuführen. Zum einen, ihr habt es schon gesagt, die mega starke Konkurrenz. Pulp Fiction, Forrest Gump, König der Löwen. Was hattet ihr noch gesagt?
Das waren die 3.
Das waren die drei.
Pulp Fiction, Forrest Gump, König der Löwen und... Also,
reicht auch.
Ja, reicht.
Also als der Film in die Kinos kam, war Forrest Gump, glaube ich, gerade irgendwie in der 40. oder 42. Woche. Und da waren eben alle auf dem Trip, boah, Forrest Gump, musst du sehen. Hast du erst 2-mal gesehen? Hast du erst 3-mal gesehen? Komm, wir gehen nochmal
rein. Dann hast du nicht gelebt.
Ja. Und zum Zweiten, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, oder wir, weil wir waren da kleine Kinder, als der Film rausgekommen ist. Zu der Zeit waren Gefängnisfilme wohl gerade out.
Nein, sehr beliebt. Ich war schon immer genau so, wie ich jetzt bin.
Genau.
Ja.
Als seit du aus der Petrischale gekommen bist.
Eltern.
Genau. Meine Mutter hat mich als 1,86 Meter großen, 82 Kilo schweren Mann geboren.
Sie hat 8 Tage gebraucht.
Der Babykopf.
Der dritte Grund ist, dass weibliche Rollen völlig fehlen.
Ja.
Also es gibt keine schönen Frauen, es gibt weder schöne noch gut schauspielende Frauen in dem Film, die man sich anguckt.
Es gibt de facto keine Frauen in diesem Film.
Ja. Es gibt den Körper.
Ich sehe Rita Hayworth. So, ja,
du siehst ein Poster von einem Film.
Genau. Und die ganzen Männer in dem Knast halt voll jubeln und feiern.
Ja, wow.
Aber stimmt, es gibt in diesem Film keine Frauenrollen, außer eben seiner Frau, deren Gesicht man, wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade gar nicht sieht. Ne? Man sieht nur den Körper.
Man sieht sie einmal im Close-Up, wie sie da gebumst wird, aber das voll
sicher. Und der vierte Grund, wieso der Film vermutlich gefloppt ist, darüber haben wir jetzt auch schon kurz gesprochen. Der Titel ist voll scheiße. Also das ist einer der ganz wenigen Beispiele, wo der deutsche Titel, finde ich, deutlich besser ist als der englische. Ja. Also die Verurteilten, es ist okay, man weiß, was einen erwartet. The Shawshank Redemption. Also Shawshank ist ja der Name von diesem Knast. Mhm. Den gibt's auch nicht in echt, sondern den hat sich Stephen King in seiner Kurzgeschichte ausgedacht.
Ja, der taucht in mehreren Stephen King-Geschichten auf.
Der Name ist super scheiße auszusprechen. Shawshank Redemption. Ja. Und er ist nichtssagend. Du hast keine Ahnung, was dich da erwartet.
Ja. Da hat Morgan Freeman hat das in einem Interview gesagt, weil er auch gemeint hat, so Filmwerbung funktioniert über Mundpropaganda. Er hat gesagt, du kannst nicht Werbung für einen Film machen, deren Titel hat, den kein Schwein aussprechen kann. Weil seine Idee war immer, lass doch den Film einfach genauso, den Titel genauso wie das Buch ist. Also Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Ja. Das Problem daran war, dass bei diesen scheiß amerikanischen Kino-Billboards, wo die so die Buchstaben reinstecken, das sieht man bei Inglourious Basterds, sieht man das sehr schön zum Beispiel, wie die das da machen. Hat das nicht mehr mit draufgepasst. Und er hat sich damals bei der Premiere noch mit dem Kinoveranstalter gestritten, meinte, mach doch einfach Rita Hayworth, Punkt, Punkt, Punkt. So, ja. Die Leute, die es gesehen haben, die werden das dann weitertragen. Das sich bis heute auf.
Aber Rita Hayworth and the Shawshank Redemption ist doch auch nicht besser, Alter. Das ist nur länger.
Ja, aber warte mal, aber weißt du, da kannst du sagen, das war dieser Hayworth-Film. Aber nicht dieser Shawshank.
Ja, okay. Weißt du?
Er hat nicht ganz so recht. Ja, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel einen aktuellen Film anguckt, der ist dann viel präziser. So hier, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Furchtbar langer Titel, aber du weißt wenigstens, worum es geht. Ja. Und bei Shawshank Redemption weißt du es nicht.
Und das Titelbild war auch super nichtssagend. Also das Original, ich weiß nicht, ob die Hörer das jetzt im Kopf haben, als Andy Dufresne, Tim Robbins, aus dem Knast ausbricht und aus diesem Abflussrohr kommt.
Fantastisches Bild.
Streckt er sich so gegen Himmel und steht so im Regen.
Ein fantastisches Bild,
aber
wenn man die Handlung kennt.
Wenn du nur dieses Titelbild siehst, ist es extrem nichtssagend und auch sehr austauschbar. Das könnte alles sein. Da steht ein Typ im Regen.
Ja, und es hat irgendwas mit Vergeltung zu tun. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Erlösung. Ja. Ich habe was ziemlich Schönes gefunden. Das war nämlich auch The Shawshank Redemption, wie es in verschiedenen Sprachen übersetzt wurde. Und das Beste fand ich habe es euch mal aufgeschrieben, war in Taiwan. Da heißt der Film tatsächlich übersetzt 1995 Fantastic.
Stimmt, das habe ich auch schon mal gelesen. Ja.
Was? Ja. In Taiwan heißt der Film 1995 Fantastic.
Was?
Keine Ahnung. Wer kommt auf so einen Scheiß?
Hey, vielleicht hatte jemand 1995, okay, gar nicht, das ist von 96, ne? Mhm. Ja, keine Ahnung.
Ja, gutes Kino, ich weiß es nicht. Die haben den 1995 Fantastic.
Alter, es gibt diesen Film, ich glaube nicht, Knutsch ein Elch, der ist auf Englisch Stripes.
Ja.
Also.
Naja, Sache, mein Liebling auch hier mit Stallone. Halt oder meine Mama schießt.
Ja. Ja. Wie heißt der im Original eigentlich?
Keine Ahnung. Cop Out.
Detective O. Murphy McBride.
McIrish.
Es gab dann irgendwann nochmal eine Neuveröffentlichung des Films und durch VHS-Verkäufe und bla und so kam er dann doch noch in die schwarzen Zahlen. Aber es war ein finanzieller Misserfolg. Und der Film basiert auf einem, nicht auf einem Roman, sondern auf einer Kurzgeschichte, richtig?
Genau,
von Stephen King.
Genau, in Deutschland in einer Sammlung erschienen. Ich vergesse den Titel immer. Winter, Sonne, Herbst, ja, irgendwas.
The Seasons and the Shawshank Redemption, so heißt das Gesamtwerk.
Ja, ja, auf Deutsch ist ja, also im Original erschienen damals als erste Kurzgeschichte in einem Kurzgeschichtenband. Stephen King hat ganz super viele Kurzgeschichten geschrieben. Die sind meistens in Zeitschriften und so veröffentlicht worden. Unter anderem auch The Green Mile, aber das war so ein Marketing-Ding. Der hat in 6 Kurzgeschichten aufgeteilt. Die habe ich sogar, coolerweise. Worauf wollte ich hinaus? Genau, und diese Bände, also einer von denen ist halt in Deutschland erschienen. Der erste hieß wirklich Sommer, Herbst, Winter, irgendwas, also so ein bisschen durcheinander. Und wurde dann irgendwann neu aufgelegt, wo dann auch fett drauf stand und die Verurteilten, beziehungsweise und die Shawshank Redemption, damit halt jeder weiß, ach so, da steht das drin.
Ja, und da hat auch Frank Darabont, der hat auch die Filmrechte für einen ganzen Dollar bekommen. von Stephen King.
Nee, 1000 Dollar.
Nee, für einen Dollar, weil du darfst
die Kurzgeschichten,
Stephen King, du darfst von Stephen King die Kurzgeschichten und generell auch die, die Kurzgeschichten darfst du. Der hat ein sogenanntes Baby-Programm für genau, Babyfilmer. Ja. Darfst du seine Bücher verfilmen? Als
Babyfilmer?
Quasi so für, ja, so für Anfänger.
Ach
du
so.
Kannst für einen Dollar kannst du die Rechte an, an Kurzgeschichten von ihm kaufen und darfst daraus einen Film machen. Ja,
das kosten dich die Filmrechte.
Ganz
ein
genau.
Dollar.
Ja, das gibt er raus für Werbezwecke, weil er weiß, seine Bücher sind so gut, dass daraus gute Filme gemacht werden können. Und das gibt er raus nicht für die Veröffentlichung, sondern für Werbezwecke. Und Frank Darabont hat das für einen Dollar gekauft, hat daraus quasi einen kurzen Film gemacht und hat Stephen King das gezeigt, woraufhin er gesagt hat, geil, mach einen langen Film draus, findet er super geil.
Oh, krass.
Und er hat Stephen King einen Scheck von über 5000 Dollar gesendet für die Filmrechte noch. Und Stephen King hat den eingerahmt, hat den unterschrieben, hat zurückgeschickt mit einem Zettel, der beilag, falls du mal wieder ein Darlehen brauchst.
Nee, Kaution zahlen muss, oder?
Ah, genau. Falls
du mal eine Kaution zahlen musst. Der hat ihm 5000 Dollar geschickt für die Rechte und hat die zurückgekriegt mit, falls du mal wieder eine Kaution zahlen musst.
Ja, hat den nicht eingelöst bis heute, ja.
Geil.
Ja, aber einfach nur, weil er sein Drehbuch halt so mega geil fand. Und ich muss auch sagen, der Film ist auch, ich habe das Buch gelesen, ich finde den Film auch besser als das Buch.
Ich hab das Buch auch mal gelesen, vor Jahren, da kann ich den Film auch noch nicht, weil ein Kumpel von mir diese Sammlung hatte und fand die Story total langweilig, ehrlich gesagt. Die ist mir auch überhaupt nicht in Erinnerung geblieben, als ich den Film dann zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das auch überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht.
Also was heißt denn jetzt in dem Fall Kurzgeschichte? Wie lang ist das? 5 Seiten?
Nee, länger, Seiten? 30.
Nee,
oder
noch
so
länger.
Oder noch länger. Der hat relativ lange Kurzgeschichten geschrieben. Zum Beispiel hier Kinder des Zorns, der Film. Kennt man ja auch, ne? Diesen Horrorfilm mit diesen kleinen Kindern. Ist auch eine Kurzgeschichte, heißt eigentlich Kinder des Mais. Und ich glaube, die war 50, 60 Seiten lang.
Ja gut, das ist relativ normal. Isaac Asimov hat auch oft so lange Kurzgeschichten geschrieben. Ja. Was ich so geil finde an dem Film, und das habe ich auch bei ein paar Filmkritiken nochmal gelesen, ist, dass der so unaufgeregt, aber trotzdem geil erzählt wird. Ja. Du hast echt keine Action in dem Film oder nur sehr wenig.
Nee, selbst die Gewaltszenen sind nicht actionreich.
Also selbst die Gewaltszenen sind relativ soft für Action, also kein Vergleich mit irgendwelchen Actionfilmen.
Das mag ich ja, dass man das halt nicht sieht, das entsteht halt im Kopf.
Doch, du siehst schon 2-3 Schlägereien, aber selbst die werden ganz nüchtern einfach von, also zum Beispiel eine, wo wie Andy so zusammengeschlagen wird von den Schwestern, also die Jungs, den vergewaltigen, sieht man einfach von so einem Topshot von oben ungeschnitten, wieder ein paar Mal draufhaut und Schnitt weg.
Ist
also,
voll unspektakulär.
Genau, es ist keine Action-Szene, aber es ist eine Schlägerei.
Der ganze Film ist super unaufgeregt und total ruhig erzählt, aber dir ist echt keine Sekunde in einem verfickten Film langweilig.
Nee, auch vor allen Dingen so, der macht alles richtig, was Character Development angeht. Ich habe heute noch gesehen Szenen, die halt rausgeschnitten wurden aus dem Film. Und da gibt es unter anderem eine Szene, wie einer von den Wärtern noch dieses Loch runtergelassen wird, was sich Andy gegraben hat, und dann am Ende dort runter zu bammeln und einfach nur durchs gesamte Gefängnis halt zu rufen, oh mein Gott, es ist scheiße, oh mein Gott, es riecht hier nach Scheiße. Und diese Sequenz dauert 2,5 Minuten oder so. Und der Regisseur Frank Darabont hat halt gesagt, die Szene war nicht schlecht und das ist eine seiner Lieblingsszenen, aber er hat sie rausgeschnitten, weil wenn du einen Film vorher mit fast 2 Stunden dir die Charaktere angeguckt hast und immer nah an den Charakteren dran warst, dann hast du keinen Bock, 2,5 Minuten damit zu verschwenden, einem Charakter zuzugucken, der dort runterkraxelt, den du vorher noch nie gesehen hast und der dich absolut nicht interessiert.
Ja,
und deswegen hat er
ja
die ganze Sequenz rausgeschmissen, weil er gesagt hat, sie funktioniert für den Film leider nicht.
Der hat das mit dem Character Development auch echt spannend gemacht, weil eigentlich ist die Hauptfigur ja Andy Dufresne, also Tim Robbins, der halt eben da eingelocht wird und ausbricht. Erzählt wird die Geschichte aber eben von Morgan Freeman, so wie jeder gute Film mit Morgan Freeman.
Ja.
Wir hören dessen Off-Stimme und im Prinzip, also erzählt wird die Geschichte aus seiner Sicht, als Zuschauer sehen wir aber immer nur Andy.
Ja.
Also das hat er echt super interessant gemacht. Das ist allerdings in dem Buch ja auch so, dass das aus der Sicht von, da ist es ja komplett aus
da
der Sicht von Red erzählt.
Das sind die Memoiren von Red, die er sich selber nochmal vorliest. Ja.
Und also da ist Andy wirklich im Prinzip der treibende Nebencharakter, wenn du so willst. In dem Film sind wir aber die ganze Zeit bei Andy, hören aber die Stimme von Red.
Der über Andy erzählt.
Der über Andy erzählt.
Warte mal kurz. Auktorialer Erzähler ist ja ein allwissender Erzähler.
Genau.
Wisst ihr, wie man das nennt, was wir hier haben? Wir haben ja hier einen Erzähler, der nur das begrenzte Wissen einer bestimmten Figur hat. Wisst ihr, wie man das nennt?
Also einen personellen Erzähler oder personalen Erzähler. Das Ding ist nur, dass wir hier, also du hast, meine alte Deutschlehrerin, wenn ihr das hört, bringt mich wahrscheinlich um, aber ich meine, es gibt sowas wie einen auktorialen personellen Erzähler, was wir hier haben, also dass wir eine Person haben, ist ja auch ein Ich-Erzähler, der über eine andere Charaktere spricht aus der Zukunft. Also er hat ja auch toriales Wissen. Das sehen wir ja, ne? Also er erzählt auch, was Andy fühlt, was Andy macht, wenn er nicht dabei ist. Das wissen wir jetzt aus dem Buch, dass das rückwirkend ist, weil seine Memoiren da vorgelesen werden. Das wirkt in dem Film auch so. Also das ist rückerzählend. Der hat das alles schon erlebt. Er sagt ja auch so, als er zum ersten Mal auftauchte, sah man gleich das. Und nicht so, als ich da stand, sah ich das.
Ja.
Also wir haben im Prinzip einen personalen Erzähler oder personellen Erzähler, der oder ein dritte Person Erzähler, der halt rückwirkend erzählt und dadurch auktorial wirkt.
Der die personale Erzählsituation, also der personelle Erzähler ist das.
Personell, okay.
Und zwar der Leser betrachtet die dargestellte Welt durch die Augen der Romanfigur.
Mhm, genau.
Personelle und wir Erzähler. Hören und hier die Geschichte durch Red, wie Andy im Prinzip seinen Knast erlebt hat, wenn du so möchtest.
Genau. Und der hat halt eben auktorielle Situationen beziehungsweise Mittel, weil das eben eine Rückerzählung im Prinzip ist. Also wir im Prinzip sehen wir einen Flashback. Der Film ist ein Flashback, wenn du so willst. Genau. Nur wird das halt, im Buch wird das halt, wie gesagt, einfach durch die Form halt auch gezeigt, weil da stehen ja auch noch Daten drüber und sowas. In dem Film ist es halt nicht so. Es wird nie an auch nur einem Punkt gesagt, dass das irgendwie vorgelesen wird oder dass er sich zurückerinnert oder so, sondern es ist einfach die Off-Stimme, die aber immer in der Vergangenheit redet.
Ja.
Also so von aus der Zukunftsperspektive in die Vergangenheit, aber es wird in die Geschichte nicht eingebaut.
Mhm. Ja. Bitch! Der Film hat so einen krassen Einfluss auf die Popkultur und auch auf die Filmgeschichte. Als ich das jetzt mir mal so durchgelesen habe, was es so für Anspielungen in anderen Filmen auf die Verurteilten gibt, ist es mir aufgefallen, das sind Sachen, die kennt wirklich jeder von uns. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Bauschutt, den Dreck, den Andy Dufresne, also beim Graben entsteht Bauschutt und den lässt er dann auf dem Gefängnishof durch seine Hosenbeine auf den Boden.
Mhm.
Das habe ich bestimmt schon in 10 anderen Knastfilmen gesehen. Bei Prison Break sieht man das, bei Die nackte Kanone sieht man das zum Beispiel auch. Tobi grinst. Und auch so andere Sachen, so wie zum Beispiel mit diesem Poster, das irgendwas verdeckt in der Knastzelle. Oder
es gibt eine Simpsons-Folge,
der Steinhammer in dem Buch.
Ja, stimmt. Die ausgeschnittene Hammerform in der Bibel.
Ja, also irgendwas in Büchern zu verstecken, so diese ganzen Sachen.
Obwohl ich nicht weiß, ob das da neu war. Vielleicht als Stephen King das geschrieben hat.
Vielleicht hat der Film es einfach nur weil das so ein Twist ist am Ende, dass er es einfach damit berühmt gemacht hat. Das ist bestimmt schon vorher auch gemacht.
Also gerade so Knarren in Bibeln oder so sieht man ja auch oft. Ja. Ich weiß allerdings nicht, wer da zuerst war.
Also Sachen in Büchern zu verstecken ist so ein krasses Klischee. Das ist wahrscheinlich älter, können wir es nicht sagen. Oder zum Beispiel auch die Szene, über die wir schon gesprochen haben, als er aus dem Abfluss kommt und so gegen Himmel sich streckt in dem Regen. Auch das sieht man relativ häufig. Ich habe bestimmt auch noch 3-4 Sachen, die mir jetzt nicht einfallen.
Ich fand an dem Film immer ziemlich geil, dass, obwohl es ein Gefängnisfilm ist, ne, sind außer Andy, und das ist mir jetzt vor kurzem nochmal wieder so bewusst geworden, ist euch mal aufgefallen, in dem Knastfilm geht es nicht primär ums Ausbrechen, weil außer Andy sind alle anderen haben Angst davor, wieder freigelassen zu werden. Halt dieses Ganze personifiziert durch Brooks halt zum Beispiel, bei dem man dann sieht, die kommen außerhalb halt nicht mehr klar.
Oh, das ist auch
einer der coolsten und
Andy ist das halt nicht. Er ist so in dieser ganzen Welt, er ist so, deswegen repräsentiert er halt die Hoffnung, weil er sich davon bis zu Schluss nicht unterkriegen lässt, außer an dem Moment, wo dann Bobby gekillt wird, wo er dann selber auch merkt, dass er anfängt abzustumpfen und dann ja entschließt zu fliehen.
Ja.
Und das ist halt total geil, dass
Tommy,
die anderen eigentlich, Tommy, die anderen gar nicht mehr raus wollen, eigentlich, obwohl sie im Knast sind.
Eine gute Frage ist an der Stelle auch, weil der Tunnel, den wir sehen, der ist nicht so lang. Also der hatte nicht so viel zu graben. Das ist im Prinzip eine Wand, die er durchbrochen hat. Danach klettert der den Rest und zerschlägt ja noch währenddessen dieses Abflussrohr. Also das war auch nicht vorbereitet. Der wird nicht so lange, also der wird keine 19 Jahre für dieses Loch gebraucht haben. Es ist echt nur ein Loch.
Ja.
Was
der wird sich auch arrangiert haben, weil wenn er es wirklich gewollt hätte, dann hätte er es schneller schaffen können.
Ich denke auch, dass der schon deutlich früher fertig war, aber einfach aufgehört hat. Also einfach nicht ausgebrochen ist, weil es gut lief.
Ja, na, also weil er dann seine Bibliothek hatte und dann diese Geldwäscherei und dann vielleicht auch einfach keine Zeit hatte, ne?
Ja, keine Zeit und auch keine Lust. Er hatte sich mit diesem, wie sagt Red das so schön? Diese Mauern sind schon komisch. Anfangs hast du sie. Irgendwann gewöhnst du dich an sie und dann brauchst du sie. Und er war 19 Jahre da drin. Praktisch sein ganzes Leben saß er in diesem Knast. Dem wird es genauso gegangen sein.
Ja,
bis
ja.
zu dem Moment, wo Tommy halt erschossen wurde. Was ich gerade erzählen wollte, ein sehr schöner und cooler und auch lustiger Moment war, ich saß mit meinem Bruder vor ein paar Jahren, so vor 3 Jahren oder so, in Kevlar auf so einer Bank, auf so einer Wiese, haben da irgendwie, mit meinen beiden Brüdern haben irgendwie gespielt und getrunken und Timo hat irgendwann, weil da ist so ganz viel Kram reingeritzt, weil in diesen Tisch haben wir halt auch was da reingeritzt und Timo schrieb halt, Brooks was here. So wie in einem Film.
Ja.
Und ein Jahr, und dann räumen die über den Winter.
Der alte Häftling, der entlassen wird.
Ja, und über den Winter räumen die diese Tische immer weg und dann sind wir nächstes Jahr da halt wieder hin, standen die Tische halt wieder und da hatte irgendwer dann drunter gekritzelt, so was red.
Geil.
Das fand ich sehr cool.
Das ist eine echt starke Szene, finde ich. Da wird dieser alte Häftling, der Brooks, der hat so einen kleinen Vogel, ne? Der ja, Brooks Jake. Hat einen kleinen Jake. Vogel, den er füttert im Knast. Das ist etwas, das auch ein paar Mal schon zitiert wurde, das ich auch in anderen Filmen oder Serien gesehen habe, dass irgendein Häftling irgendein Tier hat, auf das er aufpasst.
Übrigens, eine unfassbar clevere Art, also Chapeau an Frank Darabont, Zeit zu erzählen. Weil der macht einen Schnitt, die Figuren haben sich optisch nicht groß verändert, weil so viel passiert in 3-4 Jahren nichts. Es wird aber nicht gesagt, dass 3-4 Jahre vergangen sind. Du siehst nur Jake irgendwann erwachsen.
Der Rabe
also
Anfang
als
halt
Küken und nachher als Erwachsenen. Ziemlich coole Idee.
Weil du das gerade gesagt hast, das habe ich in einer negativen Filmkritik gelesen. Ja, es gibt tatsächlich auch von diesem Film negative Filmkritiken. Und das stimmt sogar ein bisschen. Ich finde den Film trotzdem fantastisch, aber das stimmt. Du siehst diese Figuren ja über einen Zeitraum von über 20 Jahren.
19 Jahren.
19 Jahren.
19 Jahren.
Ja. Ist es nicht sogar mehr?
Nee, 19 Jahre.
Im Buch sind es 27, aber genau. Im Film sind es 19.
Du siehst diese Figuren in 20 Jahre im Knast, aber die entwickeln sich kaum in der Zeit. Also die sind echt am Ende dieser Zeit ziemlich genau die gleichen Personen wie auch am Anfang.
Direktor Norton hat am Ende graue Haare und einen ziemlich hässlichen Bürstenschnitt und Andy wird auch immer grauer
und
Morgan Freeman auch.
Ja. Also Andy verändert sich schon, also da haben sie schon Wert drauf gelegt, bei Red sieht man es halt echt kaum. Dazu muss man aber auch Scrubs zitieren, schwarz an einen tollen Tag.
Ich finde,
da fällt das nicht so auf.
Ich finde, dass der Andy sich nicht groß charakterlich verändert. Er hat sich
charakterlich nicht, aber
körperlich nicht, aber äußerlich verändert er sich schon. Also er kriegt an den Seiten so, du siehst irgendwann, dass die Haare an den Seiten enger rasiert sind und dass so richtig,
er wird ein bisschen dicker.
So ein richtiger Silberfuchs halt auch so wird. Er kriegt richtig graue Strähnchen so nach und nach.
Ja, aber also in einem echten menschlichen Leben können dich so 20 Jahre im Knast ja echt wirklich sehr verändern.
Fred, Alter, das waren von den 40ern bis rein in die 60er. So, weißt du, was in dem Knast fraß ist, ey?
Ja, keine Ahnung.
Nee, also das stimmt schon. Die Entwicklung ist wenig.
Allerdings,
was jetzt die Charakterentwicklung jetzt von Andy, das ist eine Kritik, die habe ich auch gelesen, dass der sich zu wenig persönlich entwickelt, also nicht nur optisch, sondern eben auch persönlich. Das stimmt. Da passiert nicht so viel. Das Ding ist aber, das wird halt eben als auch genau einer der Gründe genannt, warum der das da überhaupt schafft. Das sagt Red am Ende irgendwann mal, dass er es mit seiner besonnenen Art halt eben geschafft hat. Also, dass der eben nicht ausgetickt ist, dass der eben nicht durchgeknallt ist, sondern dass dieses ganze Ding nur funktionieren kann, weil er immer er selbst geblieben ist, als einziger in diesem Laden.
Ja, weil er auch sagt, so wenn es auch anders für ihn weitergelaufen wäre, also wenn er nicht irgendwann mal mit Red auch gesprochen hätte, dann wäre er wahrscheinlich an dem ganzen Ding da zerbrochen.
Ja genau, aber gibt ja dieses Gespräch kurz nach Tommys Tod.
Andy ist halt so krass in sich gekehrt und halt einfach nur ruhig, dass der arrangiert sich auch so gut mit seiner Situation. Der ist unschuldig im Knast und macht aber trotzdem das Beste draus. Und das ist halt wieder dieser Hoffnungscharakter. Andy ist Andys Figur, also Tim Robbins Figur.
Ich sag dir mal was über Hoffnung.
Andy Dufresne ist ein unglaubliches Lichtbild an Hoffnung.
Ja. Und das auch und vor allem auch an Geduld.
Ja.
Also der sitzt ja wirklich da, der hat, was sagt Red irgendwann mal, da hatte er wieder dieses merkwürdige Lächeln. Als würde es alles so an ihm vorbeigehen, das Ganze. Er ist jetzt halt da, er arrangiert sich mit seiner Situation, er wehrt sich nicht dagegen, klar, er wehrt sich gegen seine Vergewaltiger, aber jetzt nicht so gegen die Situation an sich, er wehrt sich nicht dagegen, ein Häftling zu sein.
Ja, genau.
Sondern er akzeptiert diesen Status quo, bleibt aber mental dabei, dass das nicht so bleibt. Kämpft aber, deswegen finde ich diese eine Kritik so falsch, er kämpft da ja auch nicht für. Also es ist jetzt nicht so, dass der da ständig mit Schildern oder mit hier rettet die Wale, Freiheit.
Frank Drebin.
Ja. Das macht er
wieder
halt
mit der
nicht.
Hundesteuer.
Geil,
Lieutenant Frank Drebin.
Ich habe was Schönes.
Aber das müssen wir eigentlich auch mal machen.
Ich hab was Schönes heute gelesen. Weißt du, wie Stephen King auf die Idee für die Kurzgeschichte kam?
Nee.
Er hat ein paar Bauarbeiter bei sich gegenüber in dem Haus auf dem Dach arbeiten sehen und hat sich gewundert, warum die nicht im Knast sind. Diese geile Szene dann nämlich, wo die da halt sitzen und dieses im Film kalten, im Buch pisswarmes Bier trinken und dann halt irgendwie sich fühlen, als hätten sie das Dach ihres eigenen Hauses geteert.
Naja, sehr, halt sehr schön.
Stephen King hat wohl original so eine Szene gesehen und dachte sich so, ja, das sind so hart arbeitende, mit den Händen arbeitende Amerikaner. Warum sind die nicht im Knast?
Stephen King ist so ein geiler Typ.
Irgendwie ist er ein Wichser.
Das ist so ein schräger Vogel. Auch diese Nummer, dass der mal unter einem, also der hat unter mehreren Pseudonymen schon mal geschrieben und hat dann The Stand veröffentlicht unter einem Pseudonym und das Buch wurde erfolgreicher als sein vorheriges Buch, das er unter Stephen King veröffentlicht hat und hat dann zugegeben, dass er das ist. Und ich so, das kann nicht sein. Schräger Vogel.
Warte, jetzt sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen. Ach so, ja, stimmt. Nee, darauf wollte ich hinaus mit dem Brooks, mit dem alten Sack, ne? Der wird ja aus dem Knast entlassen nach wie vielen Jahren?
50, glaube ich.
Noch über 50 Jahre.
Also er hat echt weit über die Hälfte seines Lebens im Knast verbracht. Er kennt nichts anderes und er wird aus dem Knast entlassen und der steht dann halt alleine da.
Ja.
Und er kommt
Angst.
Er kommt dann in so ein Resozialisierungsprogramm. Er darf dann als Tütenpacker im Supermarkt arbeiten, aber er kann sich nicht mehr in das Leben in Freiheit eingliedern. Und das gibt es da läuft er an der Straße entlang und da kommt ein Auto und dann sagt er, als Kind habe ich einmal ein Automobil gesehen, heute sind sie überall.
Ja, der sagt das so schön. Also einer meiner absoluten Lieblingsfilmzitate ist, die Welt ist verdammt in Eile geraten. Das finde ich so schön, das sagt er da.
Ja, und das ist etwas, das halt auch in der Realität so ist. Ja. Wenn du lang genug im Knast bist, und du hast einen geregelten Tagesablauf, du kennst das, du hast drei Mahlzeiten am Tag, du musst dich eigentlich um nichts kümmern, außer die anderen Häftlinge von deinem Arsch abzuhalten. Ja. Und dann bist du plötzlich in der Freiheit auf dich selbst gestellt.
Das ist in den USA aber zum Beispiel, das ist auch relativ krass. Da hast du zum Beispiel, wenn du da im Knast bist und jetzt meinetwegen zum Beispiel Kreditkartenschulden hast, ne? Also sagen wir mal, du hast irgendwie mal einen Kredit aufgenommen, arbeitest das ganz normal ab, bums, irgendwann platzt dir eine Sicherung, du erschießt irgendwen, landest im Knast oder so, ne? Diese ganze, in den USA, diese Scheiße läuft weiter. Und wenn du von dort aus nicht deinen Scheiß regelst, dann bist du, wenn du rauskommst, bist du richtig im Teufelskreis gefangen plötzlich.
Ja. Das ist in Deutschland zum Teil auch so.
Ja, das ist da, also das ist da wirklich kein Grund, wenn du im Knastgerät ist kein Grund für den Gesetzgeber anzunehmen, dass du deinen Pflichten nicht mehr nachkommen kannst.
Das ist in Deutschland auch so. Also du musst dich zum Beispiel selbst darum kümmern, was mit deiner Wohnung passiert, wenn du im Knast sitzt. Also dass die ausgeräumt wird, egal ob du Zeit hast, den Umzug selber zu machen. Du hast dafür zu sorgen, dass die gekündigt wird, dass dein Scheiß da rausgeräumt wird, dass die Miete gezahlt wird und die Kaution und so weiter, den ganzen Scheiß.
Das sind so Sachen, an die denkt man gar nicht, ey.
Ja. Ja.
Also
Leute, immer dran denken, wenn man kaltblütig morden möchte, immer dran überlegen, ob alles geregelt ist.
Hey, Knast ist keine gute Idee.
Wir reden ja jetzt gleich auch noch über so Real-Life-Sachen, über Knast und so, was echt ziemlich düster wird, glaube ich. Und weil es gerade jetzt zu diesem Thema passt, ich habe in den letzten Tagen echt viele dieser Knast-Dokus gesehen.
Ja.
Und in so N24 zwischen Hitler und den Aliens kommt halt immer Knast, ne? Mhm. Und ich habe da eine, auf YouTube habe ich mir, glaube ich, eingebaut vor ein paar Tagen und das hat super zu dem Thema jetzt gerade gepasst. Da war auch so ein Typ, der hat echt fast sein ganzes Leben im Knast verbracht und wurde dann freigelassen und war dann in Freiheit. Und im Knast haben die Fernsehen, die wissen ungefähr, was in der Außenwelt abgeht. Er wusste, dass es sowas wie Smartphones und Tablets jetzt gibt. Er hatte aber noch nie was eins in der Hand. Und dann hat ihm seine Freundin, hat ihm halt irgendwie so ein iPad oder so gegeben und er kam überhaupt nicht klar damit. Und dann wollten sie in den Laden gehen, um ihm einen Handyvertrag zu holen. Und das hat nicht funktioniert, weil er so lange im Knast war, dass der Perso, der Führerschein, alle möglichen ID-Sachen ausgelaufen waren. Das heißt, er hat für das System praktisch nicht existiert. So lange war er im Knast.
Krass.
Er hatte kein Bankkonto mehr, nichts. Und er konnte dann auch nicht so einfach ein Bankkonto aufmachen. Er hat nicht existiert. Er konnte nicht mal einen scheiß Handyvertrag abschließen, weil er nichts hatte.
Das ist echt
krass. Du bist echt in einem scheiß Teufelskreis.
Ja. Perso kann man beantragen.
Ohne, das ist halt der Klassiker, ne? Ohne Wohnung, kein Bankkonto, ohne Bankkonto, keine Wohnung.
Ja.
Und keinen Job. Ohne beides. Also kriegst ja auch keinen Job ohne Wohnsitz und ohne Bankverbindung.
Ah, das ist schon hart auf jeden Fall. Ja. Ist also keine Alternative, aber das System ist ja zum Beispiel in den Staaten ja auch so abgebildet.
Ist keine, so kurzer Moment der Stille und dann Richards erster Gedanke, ja, also morden und in den Knast gehen ist also auch keine Alternative für mein Leben.
Ja, jeder, der schon mal drüber nachgedacht hat, nein. Nee, aber ich habe auch einen krassen Fall gelesen in den USA, da gab es auch halt irgendwie einen Typen, der dadurch, dass die Sträflinge im Knast halt ja so Standardsachen hatten, ne? Kabel, Standardkabel.
Fernsehen, Bett. Kabelfernsehen.
Ja, ja. Kabelfernsehen, Essen, also geregelte Mahlzeiten, ärztliche Untersuchungen etc. pp. Und weil der sich draußen, also halt in der realen Welt, seine Arztkosten nicht leisten konnte, weil er sich nicht leisten konnte, zum Arzt zu gehen, ist er in eine Bank rein und hat die Bank für $1 überfallen. Und ist deswegen in den Knast gekommen, weil irgendwie diagnostiziert Krebs hatte, um im Knast für Krebs behandelt zu werden.
Weil das, ach, das was?
Ich hätte leisten blöd. Können.
Echt? Ja. Ich habe letztens eine Geschichte von jemandem gehört. Der fand seine Frau so super ätzend und sie hat, also in Amerika, die hat ihn die Scheidung nicht eingewilligt, da hat er eine Bank überfallen, um in den Knast zu gehen und von seiner Frau loszukommen. Das hat er auch so gesagt, das hat er im Gericht auch so gesagt und der Richter hat ihn zu Hausarrest verknackt.
Oh, shit.
Das ist so geil.
Eine Fußfessel gebe ich Ihnen nicht, ja. Denn Sie haben ja Ihre Frau.
Oh, ja.
Richtig gut.
Verkaufe Enzyklopädie. Wieso bin seit neuestem verheiratet? Meine Frau weiß alles.
Ist das bitter.
Hier diese Nummer, die du gerade meintest mit dem Kabelfernsehen und so, laut den so Statuten, also laut der Grundidee eines Gefängnisses, vor allem jetzt in Deutschland, ist das auch nicht zwingend ein Verzicht auf Luxusgüter oder ähnliches, sondern halt ein Freiheitsentzug. Das ist der Grundgedanke dahinter. Das heißt, du hast halt diesen Gefängnishof, das ist ja, für gewöhnlich sind das ja riesige Bauwerke, diese Gefängnisanstalten oder Justizvollzugsanstalten. Du kannst dich da mehr oder weniger frei bewegen. Mittlerweile hast du da Fernseher, ich habe auch schon eine Doku gesehen, haben die auch eine Playstation da stehen und so. Also die sind schon relativ normal ausgestattet, mit dem Unterschied, dass die halt A, weisungsgebunden sind, also ihr ganzes Leben, das da stattfindet, ist weisungsgebunden und sie dürfen diesen Hof nicht verlassen, außer mit Sondergenehmigung. Das ist der Sinn dahinter, also Freiheitsentzug nicht. Und das war tatsächlich bis ins 18., 19. Jahrhundert rein und bei den Nazis dann wieder, als Abschreckung oder als Vergeltungsschlag gedacht. Also das war früher so, das war bei den Nazis so, aber das ist heutzutage halt eben nicht mehr so. Der Gedanke dahinter ist nicht, der Staat rächt sich an dir, sondern du wirst halt weggesperrt, damit du halt in der Zeit kein Blödsinn machst und damit du resozialisiert werden kannst. Ja. Dementsprechend Luxusgüter, ja, aber nur bis zu einem gewissen Maße.
Es gibt zum Beispiel auch in den Staaten, das ist ziemlich abgefuckt. Die haben ja ihre Anti-Slavery-Laws, so. haben sie halt. Das Ding ist halt, das greift nicht auf Gefängnisse zum Beispiel. Da gibt es immer noch Gesetze und eine Klausel, weil da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Jail und Prison. Weil das eine ist vom Staat organisiert und das andere ist privat organisiert. Mit so einem hier Direktor oder mit so einem Oberwarden oder was auch immer, das ist auf jeden Fall halt privat geführt. Deswegen ist ja, Gefängnis ist ja in den Staaten wirklich ein Geschäft. Und da ist es halt so, die Leute, die wir dann da reinholen, die dürfen die legal für einen Mindestsatz von irgendwie 20 Cent oder so einer Scheiße pro Stunde arbeiten lassen.
Das
ist richtig hart. Das kommt nämlich hart an Sklaverei ran. Das ist in Amerika verboten, nur im Knast nicht.
Das Ding ist aber, witzigerweise ist das gegenüber der historischen, also so der Geschichte des Gefängnisses gegenüber, ein ganz großer Fortschritt gewesen. Dass die Insassen arbeiten konnten oder durften. Weil du musst dir mal vorstellen, wie das wäre, wenn nicht.
Ja, klar.
Dann hast du halt so 12.000 Leute in so einem riesigen Bunker sitzen und niemand hat was zu tun.
Ja.
Also da kannst du die besser für einen Hungerlohn arbeiten lassen, damit die was zu tun haben.
Dann machen die das, was Homer Simpson gesagt hat, ne? Die pinkeln den Becher, bewerfen mich dann damit. Ich hab das mal im Film gesehen.
Ja, Tobi, das ist doch eine tolle Überleitung zu dem von dir penetrierten Themenkomplex.
Ja.
The History of Knast.
The History of Knast ist insgesamt eine relativ langweilige Angelegenheit. Es geht darum, Leute, die weggesperrt werden. Das gab's. Ja. Das zieht sich so durch die Jahrtausende.
Oh, Tobi, Spoiler, Mann.
Das zieht sich so durch die Jahrtausende.
Also es hat früher tatsächlich kaum eine Rolle gespielt. Also ich sag mal, bis zum 16. Jahrhundert war Knast kaum existent. Es gab irgendwelche Kellerräume und Kerker, wie wir das so kennen, in Burgen, in großen Herrenhäusern.
Da hast du dem Typen halt die Hand abgehackt und
eben, genau, das wurde alles körperlich gelöst. Du wurdest halt gepeitscht, geprügelt, gekreuzigt oder verstümmelt. Und Leute, die weggesperrt wurden, waren, das war entweder zur, wenn du so willst, Untersuchungshaft, also so lange einkerkern, bis wir wissen, was der gemacht hat.
Kein Witz. Das ist untersuchungshaft.
Ja, das gibt es ja heute immer noch. Also das haben die früher halt auch gemacht.
Ja.
Nur nicht mit der Option, das einfach zu verlängern, sondern mit meistens Tod. Oder eben als Zwischenspeicher, ne? Also so von wegen, scheiße, wir sperren den Typen weg, bis der Sheriff wieder da ist.
Ja.
Also alles andere waren halt Todesstrafen. Es gab dann, oder beziehungsweise Verstümmelungen. Im 19. Jahrhundert fing das dann so langsam an, dass halt eben auch lebenslängliche Strafen gegenüber von Todesstrafen gesetzt wurden. Ja, aber auch das war eher selten. Was allerdings sehr oft vorkam, also auch schon seit dem Altertum, seit der Antike, noch bis ins weit ins 19. Jahrhundert rein, dass Schuldner festgehalten wurden.
Schuldner.
Ja, also wenn du Schulden hattest, wurdest du eingeknastet und erst wieder rausgelassen, wenn deine Schulden bezahlt waren, wie auch immer. Was schwierig ist, wenn du eingeknastet bist,
Schulden
bezahlen, gerade im Mittelalter.
Die Familie herhalten.
Genau, also diese Kautionslogik, wenn du so willst, das gibt's schon sehr, sehr, sehr lange.
Ja.
Eigentlich praktisch schon immer.
Ja.
Und, das Wort Knast kommt übrigens von Knasse, das heißt bestrafen auf Jiddisch. Das fand ich auch
das. Knasse?
Ja, Knasse heißt Knasse. Bestrafen und Knast kommt
harter
halt daher.
Harter Klugschiss.
Ja, das ist wieder Jiddisch. Was,
womit Leute dann angeben können, wenn dann einer irgendwo auf der Party, boah, ich hab mega den Knast. Hey, weißt du, wo das Wort herkommt? Von den Juden.
Ne? Ja, genau, ja, genau.
Krass.
Türmen kommt übrigens daher, dass die früher hauptsächlich in Türmen waren.
Der Türm.
Das ist nicht so spannend.
Ach so.
Also dieser Begriff, ich türme, also ich fliehe aus dem Turm. Das war der Gedanke dahinter.
Ah, okay.
Ah ja, alles klar.
Genau, gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurden dann langsam so Zuchthäuser immer mehr benutzt. Also jetzt neben diesen Schuldnern, die ich gerade meinte, bis zum Mitte des 19. Jahrhunderts.
So wie die Zuchthäuser hier in Hamburg.
Nee, das war ein bisschen was anderes. Oh. Das war der Vorläufer des Gefängnisses.
Zuchthaus klingt voll asozial.
Ja, war es auch. Also ursprünglich gedacht für so Leute wie Bettler und Landstreicher, die wurden da halt eingesperrt, um die A loszuwerden und B, ich sag mal, eine ganz frühe Form der Resozialisierung. Also so lange drauf losprügeln, bis sie einen Job suchen.
Wir prügeln dich so lange, bis du Arbeit hast.
Ja, ja, genau. Ja, wirklich.
Erinnert ein bisschen so an hier, weiß ich nicht, hier Günther Wallraff und wir RTL sucht dir einen Job oder so.
Ja.
Wir laufen schreiend in die Behörden rein und hoffen, dass die Leute dadurch einen Job kriegen.
Ja.
Wir prügeln dich so lange, bis du einen Job hast.
Ja, ich find das so eine super Methode. Ja, genau so war es. Die wurden hauptsächlich halt von Geistlichen geführt, beziehungsweise von der Kirche halt initiiert, diese Dinger.
Also ein Zufall.
Ja, weswegen auch später Säufer und Ehebrecher und so da auch eingesperrt wurden und halt denen die Sünden rausgeprügelt wurden.
Genau, und irgendwann entwickelte sich ein Fetisch draus und alle haben plötzlich gesündigt.
Das kam erst im 20. Jahrhundert, als den Leuten langweilig wurde. Damals war das noch ein Problem. Also wirklich, so Anfang 16. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert rein sind in Deutschland auch überall Zuchthäuser auf einmal aus dem Boden gestampft. Das kommt so aus England.
Ey, wieso heißt der Scheiß denn Zuchthaus?
Weil du gezüchtigt
genau, wirst. Genau, du wurdest gezüchtigt. Also die Kirche hat das ins Leben gerufen, um halt eben Landstreicher, Bettler, Säufer und Ehebrecher zu züchtigen. Okay. Also damit die sich wieder anständig verhalten, damit die arbeiten gehen und aufhören rumzubumsen.
Also, du hast was falsch gemacht, also hau ich dir jetzt auf die Fresse, bis du
und
begriffen
hast. Und wir prügeln dir die Bibel ein.
Ich wollte gerade so ein bisschen Kindergartenlogik halt. So,
ja, weißt du? Total,
so,
ja.
Nimmst Kirche du mein halt. Schäufelchen, hau ich dich mit meinem Becherchen.
Ja. Auge um Auge.
Bis du begriffen hast, dass man das nicht macht.
Ja, dann
Auge um Auge, Harren um Harren.
dann so im 17. und 18. Jahrhundert wurde das Ganze, wurden langsam aber sicher die körperlichen Strafen immer weniger. Also die Zivilisationen wurden zivilisierter. Es wurde weniger Hände abgehackt, es wurde weniger geprügelt, es wurde weniger erhängt. Weniger, nicht ganz aufgehört, das hat ja in vielen Ländern immer noch nicht aufgehört. Und dadurch wurden diese Zuchthäuser halt immer überfüllter, weil mittlerweile jeder Arsch in so ein Zuchthaus gesteckt wurde. Und das ganze System entwickelte sich weiter, war aber restlos überfüllt. Und dann ging der ganze Scheiß nämlich los, dass du überfüllte Häuser mit kriminellen Leuten hast, die dann wirklich mit 30, 40 Leuten in einem Raum gepennt haben. Und davon gab es nur 5. Also die haben da echt gepfercht wie die Tiere gelebt. Und die wurden als Huren verkauft, Männer wie Frauen, völlig egal, ne? Also du konntest sie ficken, da gab's Glücksspiel ohne Ende, das war richtig so ein Sündenpfuhl. Also wer geil drauf hat, also heute mit so krassen Fetischen, hättest du dich da wahrscheinlich wohlgefühlt. Und das war halt ein Riesenproblem, das war wirklich ein Riesenproblem. Und ein Engländer namens John Howard kam 1777, der ist so durch England gereist und durch Europa gereist und hat sich verschiedene Gefängnisse angeschaut. Und der hat dann 1777 ein Buch geschrieben, woraufhin so langsam aber sicher die so das Denken, wie man diese Gefängnisse führt, renommiert wurde.
Naja.
Reformiert wurde. Und der hatte relativ einfache Forderungen. Der wollte eigentlich nur Hygiene, Einstampfung der Kriminalität, Einzelhaft, damit die Leute halt eben nicht mit 40 Mann in einem Raum sitzen, anständige Bezahlung der Wärter und sinnvolle Arbeit für Gefangene.
Aber Tobi, warum heißt das schwedische Gardinen, wenn in Schweden gar keiner Gitter vor den Fenstern hat?
Warum ist euer Titicacasee nicht mit Busen und Kot gefüllt?
Ich weiß übrigens durch eine blöde Ikea-Werbung jetzt, warum es schwedische Gardinen heißt.
Ach, echt?
Weil der Stahl für Gefängnisse früher aus Schweden importiert wurde. Exportiert wurde in die ganze Welt, ja.
Das ist ja geil. Ja,
guter cool. Schwedischer Stahl.
Genau, dieselbe Idee, die kam witzigerweise in Deutschland relativ wenig an, obwohl das in England passiert ist. In Amerika ist währenddessen das Gleiche passiert. Sind euch die Quäker ein Begriff?
Ja,
ja,
das ja die machen was. Ziemlich geile Cornflakes in den Staaten.
Ja, das ist so eine christliche Religionsgemeinschaft, die ja. fast nur aus deutschen Migranten bestand.
Die haben sich der Unschuld verschrieben. Also deswegen gibt es auch in Lord of War diesen schönen Satz, man hätte mehr Waffen in einem Flugzeug voller Quäker finden können. Weil so, wenn du einen Quäker triffst, der Typ ist einfach unschuldig ohne Ende. So, der macht nichts.
Das sind erwachsene Kids.
Ja.
Mit Gott.
Ja.
Jedenfalls, die haben dann halt eben da, also weil es da auch noch in kirchlicher Hand war, oder beziehungsweise von Geistlichen geführt, in staatlicher Hand, aber von Geistlichen geführt wurde, eben auch gemacht, und darüber kam das nach Deutschland, witzigerweise, nicht über England nach Deutschland, sondern über Amerika nach Deutschland, über so Verwandte und so von den Quäkern. Und ja, das war es dann im Prinzip. Also 1794 gab es dann so richtig große offizielle Reformen, wo dann gesagt wurde, hör mal Leute, Punkt 1, wir müssen Unterstützung der Freigelassenen irgendwie einführen, weil die Leute sind am Arsch, wenn die hier rauskommen. Dass es halt eben tatsächlich unterschieden wurde zwischen Untersuchungshaft und Strafe, weil das war vorher nicht so. Da wurdest du halt so lange eingeknastet, bis du entweder bis sie was rausgefunden haben oder halt nicht. So oder so sitzt du da. Und eben auch die Leute getrennt wurden voneinander, dass du halt eben eine Abstufung in der Kriminalität hast, dass du eben Mörder nicht mit Steuersünder zusammensteckst, zumindest nicht in einen Raum und solche Dinge. Und in der Weimarer Republik kam dann zum ersten Mal der Gedanke, dass das keine Abschränkung mehr ist und keine Vergeltung. 20 Jahre später kamen die Nazis, alles war wieder für den Tisch, und seit den 60ern ist es hier wieder so.
Naja.
Ende der Geschichte des Gefängnisses.
Ich hab heute was ganz Interessantes gelesen, weil es gibt eine ziemlich geile Buchreihe, das ist mal das Schwarzbuch. Es gibt zum Beispiel, jedes Jahr kommt immer raus, das Schwarzbuch der Wirtschaft.
Mhm.
Da stehen so drin, worin sich zum Beispiel auch so Disney oder halt Mercedes-Benz oder so, in welche dubiosen Geschäfte, die sich unter anderem halt noch so mit rein investieren. Da ist bei Mercedes zum Beispiel sowas wie Anti-Human-Bomben und so eine Scheiße.
Mm-hmm.
Also die investieren aktiv in halt Waffen und so eine Kacke halt auch mit rein, aber egal. Und da gibt es auch so eine Version von Gefängnissen. Da habe ich heute auch was mega Interessantes gelesen, dass allein in den USA sind irgendwie 2,3 Millionen Leute, glaube ich, inhaftiert. Und es gibt eine Dunkelziffer, die sagt, dass mehr als ein Drittel davon unschuldig da drin halt auch ist. Das finde ich persönlich auch ziemlich krass. Da siehst du halt das so, dass dann Leute auch verknackt werden, so Hauptsache das Ding ist am Laufen. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Guckt euch mal an Last Week Tonight mit John Oliver, der hat auch über dieses Gefängnissystem in den Staaten halt auch, haben die das ganz ausführlich, haben die das durchgenommen. Die haben auch gesagt, dass es teilweise halt wirklich für Gerichtsprozesse wegen Straftaten haben die Anwälte, die das verwalten, wenn es halt nicht jetzt wirklich ein Anwalt ist, weil die meisten, die eine Straftat vollziehen, die kriegen so einen Anwalt dann gestellt vom Staat, weil sie sich keinen leisten können. Und die haben teilweise, weil die so viel zu tun haben, teilweise nur bis zu 7 Minuten, um einen Fall überhaupt zu überblicken, um dann mit dem im Gericht das zu verhandeln.
Es gibt, das können wir jetzt schon mal so ein bisschen als Überleitung zum nächsten Themenkomplex nehmen, die Es gibt bei den Amis echt ganz, ganz, es gibt ganz komische Geschichten von Leuten, die wirklich wegen dem Wegschnippen einer Zigarette irgendwie eine Woche in den Knast mussten oder für ganz kleine Vergehen, für wirklich irgendwie gerade Afroamerikaner, die dann irgendwie mit zwei oder drei Gramm Gras erwischt werden, also lächerlich. Mhm. Da würde sich hier in Deutschland ein Polizist nicht mal nach dir umdrehen wahrscheinlich, dann in den Knast kommen.
Ja. Ist sogar wirklich so, du darfst so bis zu 5 Gramm mit dir führen.
Zum Eigenbedarf.
Weil alles darüber gilt als nicht mehr Eigenbedarf.
Das ist ja auch im Film, hast du das auch so schon mal. Andy Dufresne ist ja unschuldig. Also man geht ja auch den ganzen Film davon aus, dass er unschuldig drin ist, bis es dann ja wirklich aufgeklärt wird. Mhm. Und was ich ja so geil finde, Morgan Freeman, der Einzige, der halt wirklich dann nur Knast sitzt und sagt so, also warum bist du, also als er Andy dann fragt, warum bist du hier? Ja, zweifach Mordes. Warum? Und du auch unschuldig? Und er sagt, nein, der einzig schuldige Mann in Shawshank.
Ja.
Ja.
Genau, warum bist du hier? Mein Anwalt hat's vergeigt.
Es gibt in Deutschland insgesamt 70.000 Häftlinge aktuell. Und davon sitzt die Hälfte.
Das ist super wenig.
Ungefähr die Hälfte davon sitzt ein Jahr oder kürzer. Also die meisten Häftlinge kommen relativ schnell rein und schnell wieder raus. Ja, es gibt natürlich noch diese kleine Anzahl der lebenslänglich Verknackten, von denen wir einige hier im Film ja auch sehen bei den Verurteilten.
Ich habe eine Frage, Fred, Herr Hilke. Ist das eigentlich wirklich, ich kenne das ja von so vielen Partys halt auch irgendwie, ich habe es aber selber noch nie nachgeguckt, ich hoffe, dass du es hast. Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen lebenslänglich und lebenslang?
Nein.
Bullshit.
Es gibt also eine lebenslängige Gefängnisstrafe in Deutschland sind, wenn ich mich nicht irre, 25 Jahre.
Kann ich euch gleich ganz genau
sagen. Ja, cool, ja. Das war meine Frage.
Von diesen 70.000 Inhaftierten sind im Moment 2.000 lebenslänglich verknackt. Also das ist schon eher selten. Nicht super selten, aber das passiert wirklich nur bei krassem Scheiß. Also es gibt schön bei Wikipedia so eine Liste von Vergehen, für die du lebenslänglich verknackt wirst. Solche Sachen wie halt Mord und so weiter.
Hochverrat.
Vergewaltigung in bestimmten Fällen und so weiter. Und
aber nur in sehr bestimmten Fällen, weil eine normale Vergewaltigung, da kriegst du weniger bis genauso viel wie bei Raubkopie.
Also bei Vergewaltigung mit Todesfall und so weiter.
Das finde ich auch immer so assi, wenn Leute sich immer darüber aufregen, dass sie dann sagen so, ja klar, Vergewaltiger und so, scheiße, und dann mit solchen Sachen kommen hier, wie so typisches Stammtischgerede, ne? So schneidet ihnen die Eier ab oder sterilisiert die oder sowas. So, nee.
Ja gut, es ist
ein schwieriges Thema, Betrachtungssache definitiv.
Wenn dir selber sowas passiert oder du jemanden kennst,
ganz schwieriges Thema. Ich finde es halt,
würde ich mich jetzt auch ungern reinsteigern.
Nee, ich will mich auch nicht, ich will es mal angesprochen haben, das ist...
Ich werde damit vorsichtig,
man wird damit oft halt wirklich konfrontiert und dann ist immer, der beste Weg bei sowas ist dann immer, sich einfach wirklich rauszuhalten, weil du weißt niemals, inwiefern Person X damit halt zu tun hatte.
Ja. In Deutschland heißt lebenslänglich,
jetzt kommt's,
auf unbestimmte Zeit mindestens 15 Jahre. Nach 15, das heißt 15 Jahre bist du auf jeden Fall drin. Das Einzige, was dich da vorher rausholen kann, ist, dass irgendwie deine Unschuld doch bewiesen wird. Erst nach diesen 15 Jahren kann der Strafrest auf Bewährung ausgesetzt werden oder du kannst wegen guter Führung bla oder was weiß ich was früher entlassen werden. Ja. Aktuell, wie gesagt, 2000 Personen in Deutschland, davon sind 100 Frauen. Also Männer werden deutlich häufiger lebenslänglich verknackt, weil Männer halt einfach Schweine sind.
Was soll man dazu sagen? Ja, weil wir Idioten sind. Ganz einfach.
Im Schnitt sitzt ein in Deutschland zur lebenslangen Haft verknackter Mensch 20 Jahre.
Das ist eine lange Zeit.
Also da muss ich jetzt mal prominente Kandidaten, weil hier Armin Meiwes, hier der Kannibale von Rotenburg, das ist bestimmt auch lebenslang, oder?
Also da würde jetzt
davon ist auszugehen.
Da würde jetzt bestimmt so ein amerikanischer Republikaner sagen, ja, ihr Deutschen, ihr seid doch Pussys, ihr sagt lebenslänglich, aber lasst die nach 20 Jahren raus. Aber jetzt stell dir das mal vor. Jetzt, wir sind alle Ende 20, Anfang 30. Jetzt stell dir mal vor, du wirst mit 30 zu lebenslänglich verknackt.
Dein Leben ist halt im Arsch.
Dann kommst du mit 45 draußen und dein Leben ist einfach mal gefickt.
Du hast die Hälfte deines Lebens verpasst.
Ja.
Und danach wirst du vermutlich auch erstens nicht mehr sehr lange leben, weil deine Psyche einfach kaputt ist und vielleicht auch dein Körper. Und wenn du noch lange lebst, wirst du dein Leben lang in beschissenen Kackjobs verbringen.
Ja, ja. Oder du hast halt die Kontakte im Knast dann gekommen, ja, um gleich, sobald du raus bist, gleich wieder auf die schiefe Bahn zu kommen und dein Leben in Angst quasi verbringst, wieder hops zu gehen.
Ja. Ja. Übrigens, deutsches Strafgesetzbuch, Paragraph 2. Im Vollzug, das ist der Freiheitsstrafe, soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Funktioniert nicht immer. Rund ein Viertel der in Deutschland verknackten Menschen werden rückfällig, nachdem sie aus dem Knast kommen.
Ja, man muss dazu sagen, auf der einen Seite, weil viele Leute, die verknackt werden, weil man muss schon relativ viel machen, um verknackt zu werden in Deutschland. Also um tatsächlich ins Gefängnis zu schaffen, muss man schon dumm sein.
Da, also, in Deutschland ist es ja teilweise so, im Prinzip brauchst du nur auf Kino XTO die.
Nee, um wirklich.
Um wirklich
in den Knast zu gehen und nicht mit einer Bewährung davon zu kommen. Ja. Da musst du schon echt Scheiße gebaut haben. Und wenn du gegen die Bewährungsauflagen verstößt, musst du schon echt dumm sein.
Ja.
Die sind nicht so krass. Also, natürlich schränken die schon ein, aber es ist jetzt nicht so, dass du. Also du kannst, wenn du auf Bewährung bist, schon ziemlich normal leben. Du darfst dann halt nur keine Kioske mehr überfallen.
Ich habe kurz nach Studienzeit, kurz nach dem Studium habe ich ja bei Axel Springer gearbeitet, am Telefon an der Service-Hotline. Du glaubst nicht, wie viele Abos wir hatten, die in den Knast gingen.
Ja, ja. Also das ist
richtig viele. Da haben halt wirklich die Leute quasi am Service-Schalter, also im Gänsefüßchen Service-Schalter vom Gefängnis angerufen für Insassen XY mit der und der Kundennummer. Ja, der möchte seine Zeitung abbestellen, weil der kommt nächste Woche raus und will die nicht mehr in den Knast geliefert haben. So, ne? Ja, ganz viele Abos gehabt, die halt in die JVA Kasselsbräunen irgendwo hin.
Bei den Amis ist es übrigens deutlich härter. Bei den Amis bedeutet lebenslänglich wirklich bis zum Tod des Häftlings. Und
zweimal lebenslänglich
und dann immer gut. Ja, aber bei den Amis ist es so, dass tatsächlich bei einer lebenslangen Haftstrafe nur der Präsident, der fucking Präsident, dich mit einer Begnadigung oder einer Haftverkürzung
rausholen kann.
Ja, das gibt es auch einmal im Jahr Thanksgiving, ne? Dass er jemanden begnadigt.
Es gibt in manchen Bundesstaaten in den USA auch noch so eine softe Variante von lebenslänglich, dass du dann 15 Jahre bis zu lebenslänglich erhältst. Aber wenn du in Amerika zu lebenslänglich verknackt wirst, heißt es, you're gonna die in this shitty room here.
Wo wir gerade dabei sind, hier von wegen lebenslänglich und so, ne? Hier, Andy hat ja im Film eine Strafe von zweimal lebenslänglich für die beiden Opfer.
Ja.
Wisst ihr, weswegen Red im Knast ist?
Nee,
wird im Film nicht so direkt gesagt.
Wird gar nicht gesagt, wird aber im Buch gesagt. Red ist drin wegen dreimal lebenslänglich. Er hat die Bremsschläuche vom Wagen seiner Frau durchgeschnitten, um die Versicherungssumme zu kassieren und hat dabei versehentlich seine Frau und die Frau des Nachbarn plus dessen Kind umgebracht.
Shit. Deswegen sieht er das ein.
Deswegen sagt er selber auch, er ist zu Recht hier.
Das war also aus Versehen.
Ja.
Das mit diesem zweimal lebenslänglich ist so typisch amerikanisch. Es ist im amerikanischen Recht so, dass keine Gesamtstrafe verhängt wird. Und es kann zu Additionen von Verurteilungen und Haftdauern
kommen.
Also der
das ist ein total interessantes System. Ja.
Eine der heftigsten Fälle war ein Typ, der für 40 nachgewiesene Fälle von sexuellem Missbrauch verklagt wurde und der bekam von einem Richter in natürlich Texas eine Haftstrafe von über 4000 Jahren Haft.
Ja, also du kriegst, weißt du, wenn du
dann
fünf
packt
Leute,
der.
Ja, wenn du fünf Leute umgebracht hast, ist das nicht so, dass du einmal für fünf Morde lebenslänglich bekommst, sondern pro Mord einmal lebenslänglich. Das klingt dann zwar total lächerlich, wenn es um lebenslänglich geht, ist aber sinnig, wenn es halt um andere, weil es ja logischerweise auf alle Verbrechen geht. Weißt du, wenn du fünf Kioske überfallen hast, wirst du nicht für einmal fünf Kioske überfallen verknackt, sondern für fünfmal ein. Das sind schon härtere Strafen, ob das jetzt sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber es ist ein ein logisches System. Weißt du, jedes Verbrechen wird einzeln bestraft. Ja. Nur bei Mord oder Ähnlichem klingt das halt immer total lächerlich.
Wobei man jetzt so sagen muss, das ist, ich schätze mal, höchstwahrscheinlich auch ein sehr symbolischer Akt für die Opfer. Der ist halt auch so, klar, der wird jetzt lebenslänglich verknackt, aber er wird halt auch für dein Kind, für deinen Angehörigen.
Ja, genau,
für
genau,
dein,
genau, genau.
Für deinen,
genau, ja.
Das ist lächerlich.
Für deinen Ehepartner, für jeden verknackt.
Das ist lächerlich, das ist typisch Amis.
Total.
Ja, ja, aber das deswegen, ist doch wie ein Comic. Du kannst doch nicht einen Mann zu 4000 Jahren Haft verurteilen. Das ist doch. Wir sind doch keine Kinder, wir sind nur erwachsene Männer.
Der ist aber nicht verknackt worden zu 4000 Jahren Haft, sondern der ist verknackt worden zu. Lebenslänglich, weil er deine Tochter vergewaltigt hat. Lebenslänglich, weil er deine Tochter vergewaltigt hat. Und du hast eine vergewaltigte Tochter.
Ja, aber das muss man dann doch nicht addieren, Alter.
Ey, Alter, wenn
das
du...
Es sieht halt krass aus. Ich finde es auch albern, keine Frage. Aber das ist schon ein logisches System. Es ist kein sinniges System, aber ein logisches System.
Es macht schon Sinn, weil irgendwo sind die Leute, die natürlich geschädigt wurden, die Opfer halt dann, die sind irgendwo auch auf Genugtuung aus. Und wenn du halt einfach die Gewissheit hast, er ist auch lebenslänglich für mein Kind, meinen Angehörigen, wen auch immer eingegangen, finde ich, ist das schon eine symbolische Geste, ja, halt auch irgendwo. Das klar, es ist rein logisch gesehen ist es Bullshit, aber irgendwo macht es trotzdem auch Sinn.
Das ist aber eigentlich wieder ein verwerflicher Gedanke, den die da in diesem System haben. Also wenn der so begründet ist, dass diese Strafe halt tatsächlich als Vergeltung gilt und nicht als Bestrafung. Weil Vergeltung ist, der Unterschied ist klar, denke ich.
Und ich sag nicht, es gilt als Vergeltung. Ich sag einfach nur, dass der symbolische Charakter dessen von den Personen als Vergeltung gewertet werden kann.
Ja, schon klar. Nur ich mache da dem amerikanischen System einen Vorwurf, ne? Weil da hast du vollkommen recht. Das hat einen vergeltenden Charakter, dass man sagt, für jeden Mord wird so einzeln bestraft. Weißt du, fick dich deswegen und fick dich deswegen. Also es ist völlig übertrieben und wirkt eher wie ein, der Staat und die Leute rächen sich an dir, anstatt du wirst dafür bestraft und hast deine Rechte als Bürger verwirkt dadurch. Ja. Also das ist kein effizientes System, sondern ein emotionales System.
Ja, aber so sind
die oder so wirkt es zumindest.
In Russland kann die lebenslange Strafe tatsächlich nur gegen Männer und auch nur gegen Männer unter 65 erwirkt werden.
Ach krass, okay. Ja.
Aber gegen den 70-Jährigen musst du auch keine lebenslängliche Haft mehr verbüßen. Wenn du dem 5 oder 10 Jahre gibst, wird er vermutlich auch nicht mehr rauskommen.
Ja, Sie bekommen eine Freiheitsstrafe für, wie lange hat er noch, Dr. Khrushchev? 5 Jahre.
Ja. Obwohl ich aber auch persönlich sagen muss, ich finde trotzdem immer noch gut, dass in Deutschland zum Beispiel diese ganzen alten Nazi-Offiziere, wie jetzt zuletzt ja auch einer, der die Buchführung für die Nazis gemacht hat, dieser SS-Offizier, der mittlerweile über 90 ist. Ja, der macht es nicht mehr lange. Trotzdem finde ich es geil, dass der noch verurteilt wurde.
Finde ich gut. Stimmt, ja.
Krasse Story.
Ja, mit 90 verknackt wird für etwas, was du vor 70 Jahren gemacht hast. Ja,
also wenn du Alter, auch wenn es halt nur für ihn ist, dass er weiß, so, ey, ich bin vielleicht 90 Jahre geworden, ich habe trotzdem Scheiße gebaut, also habe trotzdem abgefuckt. Scheiße gebaut, das ist viel zu wenig. Ich habe trotzdem abgefuckt. Finde ich es trotzdem noch gut.
Ich finde es auch gut. Ich finde es auch richtig, dass er dafür eingeknastet wird, beziehungsweise bestraft wird. Aber es ist halt so.
Da muss man, also
ich will das gar nicht schlecht reden. Also das ist genau richtig. Das ist nur schräg einfach, dass es einfach 70 Jahre her ist.
Dazu will ich nichts sagen, ey. Nur wieso hat man den nicht früher rangekriegt?
Ja, also, Mann, das ist wirklich, ja.
Es gibt einige Länder, in denen die lebenslängliche Haft abgeschafft wurde, früher oder später. Zum Beispiel Portugal, Norwegen, Serbien, Spanien unter anderem. Und es ist tatsächlich so, dass in Ländern, die lebenslängliche Strafe abgeschafft haben, es seither weniger Tötungsdelikte gibt. Die lebenslängliche Strafe steht auch schon seit sehr langer Zeit natürlich in der Kritik. Mhm. Hauptkritikpunkte sind, dass die Gesellschaft überhaupt nicht davon profitiert. Also diese Leute kosten bis zu ihrem Lebensende den Steuerzahler nur noch Geld und es findet keine Resozialisierung statt.
Ja, ja.
Die Leute werden halt einfach wirklich nur weggesperrt, bis sie irgendwann in ihrer Knastzelle elendig verrecken.
Tja, wir können nicht sagen, wir standen schon alle mal kurz davor, dass Fred abgeführt wurde, weil er wegen betrunkener Nacktheit in der Öffentlichkeit weggesperrt werden musste.
Das wird. Boah, würde ich lachen.
Wenn du nackt abgeführt wirst auf die Rückbank von so einem Polizeiwagen.
Ich weiß gar nicht, was kriegst du in Deutschland eigentlich wegen erregendem öffentlichen Ärgernis? Klappst auf die nackte Eichel, ne? Also,
Papierschnitt in der Eichel.
Oh, ja, da passiert nicht viel.
Da wird nur der Sack geschnipst. Nee, da passiert nicht viel.
Ich bin halt hier,
du kennst ja die Story, wo ich mich auch mal bei der Verhaftung widersetzt habe, wo ich so mega dumm noch mit gefesselten Händen gegen das Stoppschild gerannt bin. Das war halt auch so, was hätte mich das gekostet? So im Endeffekt, ja, widersetzen gegen die Staatsgewalt.
Ja, also wie gesagt, in Deutschland
musst du maximal in U-Haft gesessen.
Ja, also in Deutschland musst du echt was anstellen oder echt ein Idiot sein, um in den Knast zu sitzen.
Jetzt will ich euch nur mal kurz was zu den Amis sagen. Und zwar, das ist wirklich eine echt krasse Nummer, ey. Wir erinnern uns, Deutschland, 70.000 Inhaftierte. In den USA sitzen, du hast es schon gesagt vorhin, Richard, über 2 Millionen Gefangene.
Ja, Mann.
Die machen wir mal, Platz 1, ne?
Machen wir mal mit großem Abstand. Ja, jetzt, ja. Machen wir mal eine kurze, jetzt machen wir mal eine kleine Rechnung auf. Das hab ich gestern in der S-Bahn auf meinem Tablet kurz ausgerechnet. Die USA haben 320 Millionen Einwohner und 2,2 Millionen Knackis. Das bedeutet, 0,7% der US-Bevölkerung sitzen im Moment im Knast.
Krass.
Vergleich: Deutschland, knapp über 80 Millionen Einwohner, 70.000 Knackis. Bei uns sitzen 0,08%, also 10-mal weniger Menschen in Relation zur Gesamtbevölkerung im Knast. Die Gefangenen in den USA stellen übrigens 25%, ein Viertel aller Knastis auf der ganzen Welt. Dieses eine Land.
Die Amis sind so.
Und es kostet den US-Steuerzahler jedes Jahr 80 Milliarden Dollar. Ein Gefangener kostet im Jahr 40.000 Dollar. Das ist ein wirklich echt okayes Jahresgehalt.
Ich wollte gerade sagen, das ist 40.000 Dollar.
Das ist in wirklich
in der richtigen Gegend. Da kannst du ein bisschen auf den Lenz legen. Da.
Anständiges Jahresgehalt. Ja, übrigens, Vergleich: China, das ja als so repressiv und als so schlimm klingt. China hat 4-mal so viele Einwohner wie die USA, aber nur 1,5 Millionen Knastis.
Ja, und die Todesstrafe.
Ja, das
ist ja. Okay, okay. Ja, okay, ja. Also, Moment, die USA haben doch auch die Todesstrafe.
Ja, aber, ne, nicht so.
Was machen denn die Chinesen? Machen die öffentliches Aufknüpfen? Nee, da gibt es auch eine Giftspritze.
Da gibt es auch, aber das ist mehr so ein ländliches Ding. Da gibt's ganz interessante und sehr verwerfliche Geschichten. Nein, was ich meine ist, die Giftspritze wird meines Wissens, das kann sein, dass sich das geändert hat, aber letztes Mal, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wurde die deutlich schneller gezückt als in den USA. Mhm. Also Todesstrafe in den USA passiert relativ selten. Und ist dann immer auch echt so ein Ding. Also das ist jetzt passiert schon, ich glaube, 2-mal im Jahr oder so. Also ist jetzt nicht legendär, wenn man das mal passiert, aber es ist schon echt extrem selten.
Ja, ja.
2-mal im Jahr so.
Ey, das ist also
einer der größten Kritikpunkte, die ich an Arnold Schwarzenegger habe, die ja jeder hat, dass er diese, da war da mal so ein Ding, ne, dass in Kalifornien jemand hingerichtet werden sollte. Er sollte ihn begnadigen, hat er nicht getan, weil er gesagt hat, er hat's verdient. Ja, ein ganz großer Fleck in seiner Weste.
Es tut mir ja leid, dass wir mal wieder in so einem pauschalen America-Bashing wahrscheinlich ausarten, aber die Amis haben einfach einen absoluten Vollschaden.
Ja. Das Ding ist aber auch, es ist aber auch gerechtfertigt, weil The Shawshank Redemption, also um auf den Film zurückzukommen, über den wir jetzt auch sprechen, spiegelt ja auch einfach mal auch so teilweise das amerikanische Knastsystem halt auch wieder. Sag nur, Brooks, der aus dem Knast kommt und total überhaupt überfordert ist. Es gibt eine deleted scene mit Morgan Freeman, Red, wie er wieder raus ist, wie er eine Panikattacke kriegt bei seinem Job. Oder weil Red wird mitten in den 60ern, 1966 entlassen. Der Sommer der Liebe, Flower Power, freizügige Hippies, was auch immer. Der läuft durch die Gegend und da gibt es eine Szene, die aus dem Film rausgeflogen ist, wo er halt so sagt, krass, ich habe total vergessen, wie Frauen aussehen. Ich habe vergessen, dass sie ja die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Und meine Güte, die ganzen Frauen heutzutage ohne BHs, mit freien Nippeln und alles sieht man durch die Klamotten. sagt er noch in der Szene, zu meiner Zeit hätten die dafür mindestens eine Abmahnung oder tatsächlich einen Monat Knast bekommen. Ja.
Also
zu symbolisieren, was sie denen halt auch wirklich dadurch wegnehmen, dass die im Knast sind. Die sind ja nicht einfach nur weg, die kommen ja wieder raus und sind danach halt wirklich, die werden gebrochen, ohne es zu merken.
Aber das hast du, das liegt ja nicht im amerikanischen System, das hast du im deutschen System ja auch. Wenn du 25 Jahre weg warst, warst du 25 Jahre weg. Überleg mal, was für 25 Jahren.
20 bis 30% der Insassen in Deutschland kriegen eine Haftverkürzung. Mhm. Über 70% sitzt die Haft komplett ab und ist danach auf sich allein gestellt.
Ja.
Das ist ein bisschen fies. Die Leute, die Haftverkürzung kriegen, bekommen oft Bewährungshilfe. Die Leute, die das komplett absitzen, sind meistens komplett auf sich alleine gestellt. Und viele finden einfach nicht ins normale Leben zurück.
Also wie auch, ganz ehrlich. Du bist ja, wie gesagt, gerade im deutschen Gefängnis nicht komplett weg vom Schuss. Also du kriegst schon mit, was passiert. Es gibt sehr, sehr viele Programme, dass man auch rauskommt.
Ja, die haben auch Fernsehen. Es gibt auch... Also genau. ich spreche, keine Ahnung, wie es in anderen Ländern ist, der deutsche Knast ist ja echt soft im Vergleich zu anderen Ländern. Ja. Da haben viele Häftlinge auch Internet, super beschissenes Internet, aber sie haben es immerhin.
Ja. Also du bist halt echt nicht weg vom Schuss. Also ich weiß, wir haben mal gedreht an der hier Justizvollzugsanstalt in Bergedorf.
Echt? Für wen oder was hast du da gedreht?
Ein Kurzfilm. Ich weiß nicht, irgendwo im Raum Hamburg an so einem Knast unten gedreht und da hat tatsächlich einer der Schauspieler sich die ganze Zeit mit so einem Häftling unterhalten, der gerade vom Ausgang wiederkam, weil die kannten sich. War ganz witzig. Und also der eine war halt Insasse, der halt Ausgang hatte, also der war ganz normal, der ist aus dem Knast raus, den haben wir morgens schon getroffen und abends haben die sich halt nochmal dann unterhalten. Der ist halt ganz normal rausmarschiert, zur Bushaltestelle gegangen, in die Stadt gefahren und abends wieder zurück in den Knast gefahren. Ich habe nicht aus dem Schauspiel rausgekriegt, wofür der Typ saß. Das wird wahrscheinlich Körperverletzung oder so gewesen sein, denke ich mal, so vom Typ her einfach, dass der irgendwann mal missgebaut hat.
Ja.
Aber es ist halt nicht so, dass du da sitzt und angebrüllt wirst, zusammengeschlagen wirst. Also von den Wärtern in diesem Loch, wie es in dem Film heißt, eingesperrt wirst, sondern der ist halt, wie gesagt, der ist morgens aus dem Knast raus, mit der Bahn in die Stadt gefahren, abends wieder zurückgekommen. Also das gibt's halt auch. Und das ist wohl scheinbar Usus. Das ist wohl auch ein softer Knast, also da sitzen keine Schwerverbrecher oder so. Das sind fast alles so Steuerbetrüger und Kleinkriminelle und so, die da sitzen. Und da ist das Leben scheiße, klar, weil du halt Freiheitsentzug hast, aber jetzt nicht
die Hölle auf
Erden. Nicht die Hölle auf Erden.
Also bei den, ich will einfach über Amerika sprechen.
Ja.
Ey, wenn du über indischen Knast reden, ey, so viel Curry.
Also es gibt natürlich noch ganz asoziale Knäste in irgendwelchen Entwicklungsländern, wo die Leute echt zu 20 in den Kerker gesperrt werden, in südamerikanischen Knästen. Oder ich will nicht wissen, wie es bei Kim Jong-un ist.
Oder halt in der Türkei da, hier der ich weiß nicht mal, wie er hieß, aber der da halt auch irgendwie ein Jahr lang im Knast war. Es gibt Dokus über nordkoreanische Gulags, also deren Gefängnisse da. Das muss hart sein.
Ey, wenn fast 1% deiner Bevölkerung im Knast sitzt, da muss doch irgendwas in deiner Bevölkerung, in deinem System, da muss doch irgendwas super schief laufen. Also, wisst ihr, was ich meine?
Es gibt Grafen, die haben nebeneinander gestellt. Das war die Entwicklungskurve und die Geschäftskurve von einem Startup. Und das haben die im Vergleich gesetzt mit der Kurve der Wirtschaftlichkeit von Gefängnissen in den USA. Und die waren fast 1:1 deckungsgleich. Und wirklich gesehen hast du, okay, ab dem Punkt ungefähr wurde das zum Geschäft und bums, nimmt das dieselbe Form an, aber halt als Startup für das gesamte Vereinigten Staaten einfach. Das ist richtig heftig.
Also was, glaube ich, ein ganz großer Faktor ist, ich habe jetzt keine Zahlen, die das belegen, sondern nur so ein Gedankenspiel, also nicht von mir, das ich mal gelesen habe. Wir kennen alle diesen Satz, Macht ist die beste Droge. Denke ich, oder?
Ja.
So, ne? Macht ist was Geiles.
Rede weiter, Menschen, ich habe genickt, man hat sich gesehen.
Achso, ja. Menschen neigen ja dazu, wenn sie Macht haben, Macht auch anzuwenden. Mhm. Das ist so ein menschlicher Tick einfach, beziehungsweise so eine natürliche Reaktion darauf. Und jetzt komme ich mit einem sehr leidlichen Thema. Ich weiß aber, die Möglichkeit, an Waffen ranzukommen, bietet halt eben auch die Möglichkeit, Waffen zu benutzen.
Ja.
Und dieser Punkt, eben Macht, wenn sie da ist, auszunutzen, und eine Waffe ist nichts anderes als körperliche Überlegenheit, sprich Macht, ist die Hemmschwelle, die zu benutzen, weil das eben verfügbar ist, auch relativ klein. Mhm. Das heißt, wenn du, so wird aus einem Überfall auf einem Kiosk ein bewaffneter Raubüberfall. Das heißt, du gehst in den Knast und kriegst nicht ein Tätschelchen auf die Finger. Und ich glaube, das ist ein ganz, also so für den alltäglichen Knastbesucher, sag ich mal, ein ganz großer Punkt. Also jetzt nicht die lebenslänglichen, krassen, üblen Typen, sondern eben die für 1-2 Jahre reingehen, die eben statt zu sagen, gib mir die 50 Euro, dem die Waffe vors Gesicht haben und sagen, gib mir 50 Euro. Also wo aus, in Deutschland nennt man das Überfall, nee, Diebstahl und Raub, ne, der Unterschied.
Raubüberfall.
Ja, es gibt einen Unterschied zwischen
darüber haben wir
Diebstahl
gesprochen.
Und Raub, glaube ich.
Darüber haben wir in einer der letzten Folgen gesprochen.
Ja, waren das die beiden Begriffe? Das
wenn du Gewalt anwendest oder androhst, ist es Raub.
Ja. Genau, und das andere ist ein Diebstahl.
Genau.
Ja,
genau.
Okay, danke. Ja. Und das ist eben, weißt du, wenn du halt zu einer Scheißeröffnung von einem Bankkonto eine Knarre dazu kriegst, das gibt's da.
Ja.
Dann hast du eine Waffe, dann lass es dir mal schlecht gehen. Ich sag nicht, dass sie die Leute erschießen, sondern einfach nur, dass sie benutzt wird und dass aus Diebstahl Raub wird.
Ja, da vor allem naja, das Geile ist, ich habe auch durch diese ganze Waffendebatte auch wieder in den USA jetzt gerade, ja. Ist total geil, so Länder, die ihre Waffengesetze angepasst haben und die USA und dann irgendwie in der Studie kam dann witzigerweise halt so ein schönes Ergebnis, die USA müssen das offensichtlich, weil die meisten Republikaner dann nochmal sagen, das hat mit den Mental Health Problemen der Bevölkerung zu tun, also in den USA leben also offensichtlich die meisten Wahnsinnigen, ja?
Ja.
Mit Zugang zu Waffen auch noch, also das ist ein doppeltes Problem wohl offensichtlich.
Ja, das gab ja jetzt gerade wieder diesen Amoklauf da an dieser Schule und das, ey, wenn du dir mal Zahlen anguckst, wir kriegen von den allerwenigsten diese Amokläufen nur mit.
Ja, das waren dieses Jahr schon 18.
2018 waren es schon 18 Schul.
Und es ist der verfickte 22. Februar heute.
Ja, Mann.
Und es gab schon fast 20 Shootings.
Ja? In Schulen.
In Schulen.
Fast jeden zweiten Tag in der Schule.
Und ich hab ein geiles Video erst vor ein paar Tagen gesehen, das irgendwer bei Facebook geteilt hat, wo du wirklich so Zahlen und Graphen hattest, so mit Ländern, mit der Rate von Waffen, wie viele Prozent der Menschen in einem Land eine Waffe haben, in Korrelation dazu, wie viele dieser Shootings, diese Amokläufe es gibt. Und es kann nur wirklich kein normaler Mensch mit einem Quäntchen Verstand, der sich das auch nur halbwegs mit einem halben Auge reinzieht, leugnen, dass die Amis einfach einen Vollschaden haben. Das ist eigentlich ein anderes Thema, aber es macht uns alle einfach wütend und traurig, dass die Amis weiterhin im fucking Walmart, im fucking Woolworth Waffen verkaufen.
Es ist halt so furchtbar, weil es wirkt immer so wie dieses, weißt du, diese dämlichen Sprüche, um das immer wieder auszugrenzen auch, weil ja, komm, lass uns mal kurz da ein bisschen abschweifen, weil ich hasse das auch wie die Pest, wenn die Leute dann halt so, zum Beispiel, ich gucke mir halt auch diese Berichte darüber an. Und wenn ich dann diese scheiß Politiker dann dort sehe, gerade die Republikaner, die dann jedes Mal sagen, jetzt ist nicht die Zeit, um darüber zu sprechen. Alter, ihr hattet 18 Shootings, und das ist gerade mal Jahresanfang, ihr hattet 18 Shootings bereits, wann verdammt nochmal ist die Zeit, darüber zu reden? Ja. Nur weil das ein fucking krasser Wirtschaftszweig von euch ist, die scheiß NRA und die Republikaner, unter anderem hat doch Trump in ihrer in ihrem Wahlkampf mit $30 Millionen da unterstützt wurden, das gibt noch lange nicht das Recht, die immer noch in Schutz zu nehmen. Und das ist halt das Verwerfliche.
Ey, der hat jetzt aber was geändert, ja?
Ja,
diese, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die Dinger, die aus halbautomatischen Waffen automatische Waffen machen, die dürfen jetzt nicht mehr frei verkaufen.
Ja, und er hat einen super Vorschlag gegeben bei der Runde mit den ganzen, mit handverlesenen Schülern aus dem Shooting, übrigens, die ihn noch gelobt haben.
Geiles Video gesehen, ja.
Ey, Alter, der saß da mit einem Spickzettel, ich dachte, ich werde nicht mehr. Warte mal, und der hatte doch tatsächlich vorgeschlagen, was jetzt wirklich diskutiert werden soll, ob in den Schulen nicht Lehrer Waffen tragen sollten. Lass mal einen Lehrer einen schlechten Tag haben, dann hast du plötzlich einen ganzen Klassenraum voller Zweitklässler, die wieder geballert sind.
So unfassbar beschissen.
Das ist ja wirklich das Hauptargument der Waffenbefürworter in den USA.
Mhm.
Wenn der Lehrer da auch eine Waffe gehabt hätte, dann hätte er sich wehren können.
Ja, toll.
Und
toll.
Das ist halt so ein Argument für den Achtjährigen.
Bullshit. So, ey, Alter, du damit. Einfach. Lass doch einfach nicht jeden eine fucking Waffe da kaufen. Ich meine, wie haben die Deutschen darauf reagiert, als Waffen, als wir Schulschießereien und sowas hatten? Ja, die Leute, die Waffen bei uns hatten, das waren meistens Leute in irgendwelchen Jagdvereinen, die legal eine Waffe besitzen konnten. Das waren
und selbst das finde ich schwachsinnig.
Ja, aber das waren halt nicht irgendwelche Thema. Weirdos, die sich halt einfach irgendwo beim nächsten Penny eine scheiß Wumme kaufen
aber das
konnten.
Das ist
echt so lächerlich.
Das ist... Wir haben ja schon oft über komplexe Themen und Kram geredet und so und über Probleme und wir alle sind, glaube ich, keine Freunde davon, solche Probleme irgendwie monokausal zu sehen. Es ist in unserer komplexen Welt einfach selten so, dass Punkt A zu Punkt B führt. Oft sind Probleme einfach so ein Zusammenspiel aus ganz vielen komplexen Sachen.
Ja.
Aber in diesem Fall, Alter, gibt es eine Sache, die dir wirklich auf den Kopf fällt. Und das ist nicht nur scheiß Statistik, das ist auch verfickter Menschenverstand. Und die Statistik, die schlägt dir in die Fresse. Weniger Waffen in einem Land ist gleich weniger, weniger Gewalt.
Weniger vor allem weniger zu Waffen. Weniger beschissene tote Kinder.
Ja.
Und weißt auch, wenn diese ganzen beschissenen Inzest-Rednecks sich irgendwo in Texas gegenseitig über den Haufen schießen, sollen sie das machen.
Ja.
Aber wenn da irgendwelche 17-Jährigen auf irgendwelche 15-Jährigen schießen, dann stimmt da was nicht. Und das mag so komplex sein, wie es will. Punkt 1 ist, 17-Jährige sollten nicht auf 15-Jährige schießen.
Das ist auch total,
in Schulen.
Total.
Die Notwendigkeit von Metalldetektoren am Eingang der Schule. Ich habe da hier, da sind ja zwei so Schüler gerade ganz groß in den Medien in Amerika, die ja auch dabei waren. Ich habe leider die Namen vergessen. Die treten ja jetzt unter diesem Gesichtspunkt halt eben auf, dass das die Generation ist, die damals hier Columbine und so mitgekriegt haben, die von ihrem ersten Schultag an bis jetzt bald ihrem letzten Schultag es gewohnt waren, nach Waffen kontrolliert zu werden, dass ständig irgendwo Shootings waren, du hältst dich mit einer Freundin in der Gegend und da ist wieder jemand erschossen worden, weil das, wie gesagt, jeden zweiten Tag praktisch passiert. Und weißt du, da kann man von Komplexität und von Wirtschaftszweigen und so weiter reden, wie man will. Das Problem ist, dass halt, wenn Waffen da sind, werden sie benutzt.
Ja.
Das kann man, und wenn jemand anders eine Waffe hat, um sich damit zu wehren, dann ist das nicht so, dass keiner stirbt, dann sterben nur noch mehr.
Ja.
Also das ist keine Logik. Das ist so beschissen.
Ja, vor allem, es ist halt einfach so auch dieses, wollten sie jetzt auch irgendwie machen, dass das Waffenbezugsalter von was für einem Alter auch immer es gerade in den USA ist, aber halt auf 21 raufgesetzt wird, mit der Begründung, und ich finde die Begründung so krass, 21-Jährige sind ja nicht mehr in der Schule.
Ja,
ich dachte so, fick dich. Wenn ich einen Knacks in der Birne hab und ich jetzt Bock hab, einen Kindergarten über den Haufen zu schießen, ich bin seit über 20 Jahren nicht mehr im Kindergarten, dann gehe ich in den scheiß Kindergarten und schieß Kinder über den Haufen.
Vor allem,
aber trotzdem, sowas kannst du nicht bringen.
Vor allem, solange 21-Jährige ohne nach wie vor irgendwelche Kontrollen Knarren kaufen kann, kommst du als 16-Jähriger trotzdem an eine Knarre. Als ob ich mit 15 nicht an Schnaps gekommen bin. Weißt du,
ich wollte gerade sagen, als ob nicht ein anderer für mich eine Wumme kaufen könnte und die dann einfach geben könnte.
Und, dieses Schulshooting. Diese School-Shootings sind ja nur eine Sache. Die Selbstmordrate in den USA ist auch enorm viel höher als in den meisten anderen Ländern, wegen den scheiß Waffen. Denn wenn du eine Waffe hast, fällt es dir sehr viel leichter, Selbstmord zu begehen. Ja. Und wenn du dir mit einer Knarre in den Kopf schießt, kriegst du keine zweite Chance, dann bist du weg.
Ja. So, und jetzt den Bogen mal zu spannen, weil wir wollten ja eigentlich nie politisch werden. Jetzt sind wir es tatsächlich mal geworden.
Das ist wir wirklich heute die Premiere. Wir sind das erste Mal wirklich hart politisch geworden.
Aber wir waren schon ein paar Mal politisch.
Nee, aber nicht so. Wir sind noch nie so ausgerastet eigentlich.
Um den Bogen zu spannen zu The Shawshank Redemption. Diese ganze Problematik mit Andy Dufresne hätte nicht stattgefunden, wenn er keine Waffe hätte tragen dürfen.
Bam.
Yeah, wollen wir kurz eine Pause machen?
Kurzes Päuschen, kurzes Zigarettenpäuschen.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah.
Harter Tobak. harter Film.
Ich bin auch gerade, ich bin ein bisschen emotional berührt.
Wir haben uns auf dem Balkon beim Bierchen noch schön ausgekotzt. Da könnte man über dieses Thema USA und Waffengesetze und so, könnte man mit Sicherheit noch 4 Stunden Podcast machen und sich schön aufregen. Anderes Thema.
Okay, pass auf. Knast. Um's ganz kurz vielleicht nochmal auf den Film zu münzen, um auch mal die Stimmung nochmal zu lockern. Trivia! Der Scheiße-Kanal in The Shawshank Redemption, in dem tatsächlichen Bau, also Tim Robbins ist natürlich nicht wirklich durch Scheiße geklettert, sondern durch ein gefertigtes Abwasserrohr, was sie mit Sirup und Schokolade bestückt haben. Und das Witzige ist, wenn du dieses Gefängnis, die haben es ja in einem echten Gefängnis gedreht, ne? Was sie übrigens witzigerweise mit den Produktionskosten fast komplett wieder neu aufgebaut haben, weil das im Innern total beschissen ausgesehen haben soll. Wenn du das besuchst, ist tatsächlich in dem Raum, wo die das gemacht haben mit dem Rohr, riechst du die Schokolade bis heute.
Echt?
Ja, das soll wohl so, die sollen so viel verwendet haben, dass du das immer noch riechst.
Ich habe gelesen, dass die zuerst in der Vorproduktion geplant hatten, dass sie in einem echten, noch in Betrieb stehenden Gefängnis machen wollten, dass die dann aber sehr schnell gemerkt haben, ey, mit den Regularien, mit den Einschränkungen, die wir in so einem Knast hätten, sind so Dreharbeiten für so einen Hollywood-Film echt nicht realisierbar. Und dann haben sie diesen Knast da, der steht irgendwo in den USA genommen, das war ein Gefängnis, das irgendwie 1, 2 oder 3 Jahre vor Drehbeginn geschlossen wurde.
Ja. Das ist auch zum Beispiel dieser kleine Fluss, in den Andy Dufresne sich reinrettet. Ne? Er sagt ja so, dass er knapp ein bisschen was über 500 Meter eher durch das Scheißerohr gekrochen ist und sich ja dann in diesem Bach, Fluss, was auch immer rettet. Das Geile ist, die haben, bevor die das gedreht haben, haben die, weil dieser kleine Bach hat einen Anschluss direkt zu einem Chemiewerk da in der Nähe. Und dieser See ist toxisch. Die haben Chemiker das überprüfen lassen, und der meinte halt zu denen, ey, Alter, das Ding ist halt echt nicht cool. So jeder, der sich länger als 20 Minuten daran aufhält, das kann zu Hautrötungen und wirklich gefährlichem Ausschlag und sowas führen, weil das Wasser halt wirklich toxisch halt ist. Ne? Und die haben da trotzdem, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, haben die das Tim Robbins vorgeschlagen, ob er das nicht trotzdem macht. Und er, seine einzige Bedingung war, entweder, also er macht's, aber nur, wenn er nach dem Dreh dann der radioaktive Rächer wird, eben weil das verseucht ist, oder wenn, wenn irgendwo gleich fußnah irgendwo eine heiße Dusche ist.
Ja, vernünftig. Ja.
Superheld ist er leider nicht geworden.
Weiß man nicht.
Aber sag mal, solche, also wir sehen da ja einen Knastausbruch, das Klischee schlechthin natürlich, ein Typ, der aus dem Knast ausbricht. Es gab ja wirklich reale Fälle von solchen Knastausbrüchen, die auch wirklich geglückt sind, ne?
Ja. Habe ich 5 kleine Beispiele, sehr schöne, von so richtig spektakulären Knastausbrüchen, die in der Geschichte halt so passiert sind. Tatsächlich meistens in den USA.
Von den Alexander Dumas?
Ist im Original auch witzigerweise, sagt Dumbass, er, Dumas ist halt Dumbass. Gibt zum Beispiel einen, den wir wahrscheinlich alle kennen. Ich fange mal an, die spektakulären Ausbrüche. Einen, den wir alle kennen, habe ich hier gleich auf Platz 1 für mich. Und ich nehme auch gleich vorweg, Frank Abagnale. Wem sagt's was?
Nee. Ja, Catch Me If You Can.
Catch Me If You Can. Der Frank Abagnale, gespielt von Leonardo DiCaprio. Der wurde 1971 nach Atlanta, Georgia gebracht. Und der Marshall, der ihn dort in Knast stecken wollte, der hat seine Überstellungspapiere vergessen. Und in der Zeit, die er die Überstellungspapiere geholt hat, hat Frank Abagnale Jr., der als mega gesprächig und so Überzeugungstalent auch galt, der hat tatsächlich die Wachen davon überzeugt, dass er ein Undercover-Inspektor ist, der eingesperrt wurde, um das Gefängnis zu überprüfen.
Bester Mann.
Er hat es in der Zeit, die er dort war, hat er es sogar dazu gebracht, einen Freund dazu zu bringen, gefälschte Visitenkarten ihm zu liefern, um den Fake perfekt zu machen, dass er wirklich von der Regierung ist.
Wie geil.
Und hat sogar eine Fahrt und einen Escort für sich nach draußen danach organisiert.
Der Typ war so geil. Wusstet ihr, dass er in dem Film mitspielte, Catch Me If You Can?
Ja.
Also der echte Frank Abagnale Jr., der ist der Franzose, der ihn nachher festnimmt. Mhm. Bei dieser Druckerfirma wird er festgenommen. Der Typ, der ihm die Handschellen
Officer
anlegt.
Luke.
Ja, genau. Nicht Officer Luke. Das ist ein Schauspieler. Mhm. Der Typ, der ihm die Handschellen einfach nur festmacht. Das ist Frank Abagnale Jr. Geil.
Geiler Ausbruch auch von John Dillinger. Ne, der berühmte Enemy of the State, auch gespielt in Public Enemy von Johnny Depp. John Dillinger, der wurde 1934 gefangen genommen und ins Lake County Jail in Crown Point, Indiana gebracht, was zu dem Zeitpunkt ein Gefängnis war, was als absolut ausbruchssicher galt. Und der ist entkommen, weil der hat in der Holzwerkstatt eine Holzwaffe gefräst und die mit einem Mitinsassen haben die eine Holzwaffe gefräst und geschnitzt, ganz, ganz billig, und haben die mit Schuhcreme schwarz gefärbt und damit ist er rausgekommen. Er hat die Wachen bedroht und ist damit ausgebrochen.
Ernsthaft?
Ja.
Wie geil, geiler Typ.
Ja.
Das ist ja echt mutig, ey.
Richtig geil eigentlich, ne? So wie man halt Leute, wie wir mal sehen, ne? Hast du Knarre vorm Gesicht? Kannst dich einschätzen, ob die echt ist oder nicht, ne?
Und ja, schon klar, ey. Da fällt mir übrigens ein, in Deutschland ist der Gefängnisausbruch an sich nicht strafbar.
Nee. Echt?
Ja. Nee, also echt. Ausbrechen ist nicht strafbar, weil das hat was mit Freiheitsberaubung zu tun, weil der Staat ist auch nicht befugt, dir deine Freiheit zu nehmen, also dich zu kidnappen.
Nee,
dazu ist der nicht befugt. Das heißt, du darfst aus dem Knast ausbrechen. Das Problem ist, dass deine Strafe dadurch aber eben nicht verändert wird. Also die dürfen dich zurückholen, aber die dürfen dich theoretisch halt nicht gefangen setzen. Das ist super kompliziert.
Laut Strafgesetzbuch, ich habe es heute auch noch gelesen, laut Strafgesetzbuch ist es nicht einnehmbar, des Menschen sich zuzueignen, seinen Freiheitswillen unterdrücken zu wollen. Das heißt, wenn du frei sein willst, dann darfst du frei sein. Das heißt, wenn du ausbrichst, ist der Ausbruch an sich nicht strafbar. Das Einzige, wofür die Leute mal dran, also wofür Großteil der Leute drangekriegt werden, die ausbrechen, ist wegen solcher Sachen wie Körperverletzung oder Sachbeschädigung am Gefängnis.
Genau.
Ja, liebe Hörer, merkt euch das für euren nächsten Gefängnisausbruch.
Das Ding ist nur, deine Strafe wird dadurch natürlich, also wenn du frei bist, dann, die ist dann ja nicht weg.
Ja.
Also wenn sie dir kriegen, sperren sie dich halt für die restliche Zeit wieder ein, logischerweise.
Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass deine Strafe dann verlängert wird, aber okay.
Weil die finden dann Gründe, die Strafe zu verlängern. Aber der Ausbruch an sich, also wenn du das zum Beispiel mit so einer selbstgemachten Waffe machst, dann kannst du ja so viel drohen, wie du willst. Du hast zwar gedroht, aber ohne tatsächlich eine Waffe in der Hand zu haben, ist dann in dem Fall wahrscheinlich sogar in Deutschland wäre das straffrei gewesen, weil der weder was kaputt gemacht noch jemanden verletzt.
Hm.
Vielleicht wegen Betrug?
keine Ahnung.
Also die finden dann einen Weg, das zu verlängern, aber es ist nicht strafbar.
Es gibt doch einen total geilen Fall. Ich mach mal eben weiter. 1962, und zwar die drei Jungs. Es gab ja nur drei Leute, die von Alcatraz geflohen sind. Ne? Mhm. Das habe ich mir auch rausgesucht.
Sean Connery zum Beispiel.
Das ist mega geil. Und zwar...
Ja, in The Rock.
Ja, wie kommt man von The Rock runter?
Ja, ja. Ja, der spielt ja auch einen von diesen, den man nie gefasst hat. Und der ist dann der Typ da in dem Film The Rock.
Und das ist halt geil. Das sind halt die drei Frank Lee Morris, John Anglin und Clarence Anglin. Die sind halt von Alcatraz geflohen. Und zwar mega geil. Weil Alcatraz, jeder, der das nicht kennt, das ist halt wirklich eine Insel, einfach nur vor San Francisco. Ne? Mhm. Die wirklich von Strömungen und von, also es ist einfach eine Insel, das ist einfach nur ein Gesteinsbrocken mitten im Wasser. Und da ist ein Knast drauf, der halt wirklich als der Knast halt galt. Da kann man nicht von fliehen. Und da sind drei Leute, die haben es 1962 geschafft, tatsächlich da wegzukommen. Sehr kreativ, wie ich finde. Und zwar, die haben geschmuggeltes Werkzeug benutzt, um die Wände der Zellen zu bearbeiten, unter denen zufällig ein alter, stillgelegter Mitarbeiterkorridor war, um dort über das Ventilationssystem aufs Dach zu kommen und dort abzuhauen. Also sie sind auf das Dach gekommen, sind dort halt, haben es geschafft, irgendwie über die Zäune zu kommen und sind dann dort abgehauen und haben vorher und haben dann mit geklauten Materialien, die sie aus dem Vorratsraum des Gefängnisses hatten, ein Floß gebaut aus Regenjacken und Kontaktzement. Also Kontaktzement, das ist so ein ein richtig heftig starker Kleber.
Regenjacken.
Die haben sie mit Luft gefüllt und haben daraus Floße gemacht und sind damit wohl ans Land übergesetzt. Sind bis heute nicht gefunden worden. Das offizielle Statement ist, dass sie bei ihrer Flucht ertrunken sind.
Ja.
Nachgewiesen werden konnte es aber bisher nicht.
Also man hat nie Leichen gefunden. Das Ding ist aber, da gibt es Haie, ne, in der Gegend.
Es gibt eine ziemlich harte Strömung. Also so irgendwie ans Ufer schwimmen sollst du wohl nicht schaffen, weil das wohl
ja, genau, aber,
ist. Aber ich weiß nicht, ob es Haie in der Gegend
gibt. Ich meine mal gelesen zu haben, dass man eben davon ausgeht, dass wenn die ertrunken sind, dass man die Leichen nicht gefunden haben, weil die wahrscheinlich gefressen wurden.
Okay.
Aber ob das stimmt, weiß ich jetzt
gar nicht. Die Wachen haben sie abgelenkt und zwar sie haben mit, was hatte ich mal aufgeschrieben? Genau, die Wachen haben sie, um die Wachen zu täuschen, haben sie Puppen von sich gebaut selber und haben mit Kissen und mit Decken haben sie das so aussehen lassen, als ob sie schlafen. Das Einzige, was sie gefaked haben, waren ihre Köpfe. Und zwar haben sie die aus Haaren, Seife und Toilettenpapier, also aus der selbstgemachten Pappmaché, haben die Köpfe gebaut, die so aussehen, als würden die dort in ihrer Zelle liegen und pennen.
Geil.
Mega gut.
Richtig hart, ne? Und was ich auch ziemlich geil finde, 1995 sind Andrew Rogers, Keith Rose und Matthew Williams aus einem britischen Gefängnis ausgebrochen. Und alles, was sie benötigten für ihren Ausbruch, wie zum Beispiel eine Leiter, ein Schlüssel, ein Stahlschneider und eine Waffe, haben sie heimlich in der gefängniseigenen Stahlwerkstatt gefertigt. Und die Pläne für den Schlüssel zum Beispiel, den Schlüssel haben sie aus dem Gedächtnis geformt, nachdem sie ein paar Mal die Schlüssel von einem Wärter gesehen haben.
Was?
Krass.
Ja.
Genial.
Und das über einen Zeitraum von irgendwie anderthalb Jahren oder so.
Genial.
Ja gut, aber das waren wahrscheinlich nicht diese Schlüssel, ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Das sind
die
diese Kellerschlüssel,
haben, ne?
Diese
großen. Sondern diese alten, dicken Kellerschlüssel.
Ja.
Okay, das ist natürlich möglich.
Das ist mega schlau, ne? Weil ich auch darüber daran zurückdenke, in dem Film hier Red, der arbeitet in der Holzwerkstatt. Hier und da, ich meine, er ist der Typ, der dir alles besorgen kann. Wenn der hätte ausbrechen wollen, wenn er dieselbe Ambition wie Andy gehabt hätte, dann hätte er sich auch irgendwas in den Knast schmuggeln lassen können.
Mit Sicherheit, aber der hat sich ja selbst als schuldig empfunden.
Ja, das stimmt auch wieder. Deswegen hat er ja dann da was anderes gemacht. Und was auch ziemlich geil ist, der Asiate Choi Gap Bok.
Ach, der?
2012,
kennt man.
Pass auf, der ist 2012 nach nur 5 Tagen Einzelhaft also der ist in Einzelhaft gekommen und der ist durch die Durchreiche entfleucht, durch die die Insassen Essen bekommen.
Was?
Ja, pass auf, das Ding war nämlich, der Typ hat
Schlangenmensch.
Der hat über 23 Jahre aktiv Yoga betrieben und hat sich kurz vor seiner Flucht seinen ganzen Körper, seinen Oberkörper ganz hart mit Seife, die ihm gestellt wurde, eingerieben. Und schaffte es, durch die Luke abzuhauen. Also hat sich da durchgequetscht. Er selber ist 50 Jahre alt gewesen, 2012. Also jetzt mittlerweile 6 Jahre länger. Also 56 ist er mittlerweile. Der ist gerade mal 1,62 groß und er schaffte es, sich durch eine 13x43 großes Loch zu quetschen.
Alter, das ist nicht
also
groß.
Also die Essensdurchreiche 13x43. Wenn man sich das vorstellt.
13 cm ist ungefähr eine Hand.
Ja.
Oder so eine Handfläche.
Und so ein halber Meter ist ungefähr so ein Unterarm.
Ja, genau, so Hand mal Unter. Boah, das ist wirklich. Alter, fuck.
Durch so ein Loch
So ein Loch.
Ja. Durch so ein Loch hat er sich geschafft, durchzuquetschen und hat das auch nur geschafft, weil die Wachen gepennt haben.
Ey, das musst du wollen.
Ja.
Und können.
Also, von allen,
ich würde da nicht durchpassen.
Von allen den Ausbruchsmöglichkeiten tatsächlich den geilsten finde ich von Frank Abagnale, der einfach so super gut geredet hat, um rauszukommen. Aber den logischsten und den ich will nicht mal sagen kreativsten, weil am kreativsten finde ich Frank Abagnale, einfach so zu tun.
Nee, der ist am beeindruckendsten.
Einer der beeindruckendsten und der logischsten, ja. finde ich eigentlich den, dass man einfach in der Stahlwerkstatt des Gefängnisses selber halt einfach die scheiße schmiedet, die du halt brauchst.
Ja.
So, ne?
Ja, das stimmt.
Clever. Ja. Ey. Ne?
Also Respekt, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich. Obwohl, du hast wirklich viel Zeit im Knast darüber nachzudenken.
Mhm.
Vielleicht käme ich auch auf eine Idee.
Aber man macht kreativ.
Du musst auch. Nee, vor allem, weißt du, Ideen haben wahrscheinlich viele. Das Ding ist, du musst halt auch die Eier haben, das durchzuziehen.
Ja, das glaube ich.
Gerade in Amerika zum Beispiel, wo die Leute halt auch scharf schießen dürfen.
Mhm.
Wäre ich vorsichtig.
Vor allen Dingen halt auch so wirklich, das musst du mir überlegen, wenn du dich, auch wenn du so 23 Jahre und länger halt irgendwie Yoga gemacht hast, ne, und mega der bewegliche Vollassi und Asiate, Kleinasiate bist, ne, weil jemand wie ich oder du oder Fred, wir sind alle relativ groß, wir könnten uns ums Verrecken da wahrscheinlich nicht durchquetschen.
Vergiss es.
Aber das halt auch in Kauf zu nehmen, weil, ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist auch Schmerz irgendwo.
Ja, das muss super wehgetan haben. Das ist Schmerz, ja.
Aber auf der anderen Seite vielleicht auch so ein Ego-Ding, dass man einfach sagt, so, ja, ich will halt abräumen. Es gibt doch so ein
Ausbruchs... Yoga
es gibt doch so einen Ausbruchskünstler aus Frankreich, der hat es tatsächlich, der hat alle seine Ausbrüche mit dem Helikopter gemacht und zwei davon sehr erfolgreich, weil er hat Nektarinen so geschnitzt und lackiert, weil er in der Lackiererei im Gefängnis gearbeitet, dass die aussahen wie Granaten und hat sich damit bis aufs Dach eskortieren lassen, wo ihn seine Freundin, die vorher Flugstunden genommen hat, mit einem Helikopter aufgesammelt hat.
Wie bitte?
Hat. Ja.
Was?
Ist irgend so ein Franzose, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber der hält auch irgendwie einen Rekord mit 5 Helikopterausbrüchen.
Was für ein heftiger Typ, Alter.
Wer hat ständig Leuten einen Helikopter? Also war das immer seine Freundin, die da
rauskommt? War meistens seine Freundin oder Bekannte.
Die Leute müssen doch gewusst haben, wer das ist. Also, hi, ich bin so und so, ich habe schon dreimal meinen Freund, haben Sie bestimmt in der Zeitung gelesen, könnte ich einen Helikopter mieten?
Ja.
Was haben Sie denn damit vor? Privat.
Privat.
Ja, jetzt mal ehrlich.
Ja, ist halt auch irgendwo mega dumm, ne?
Ja, rückblickend ist es immer einfach zu sagen. Ich habe ganz großen Respekt vor Leuten, die das gemacht haben. Nicht, weil ich das gut finde, wenn Kriminelle ausbrechen, obwohl, je nachdem, was sie angestellt haben, aber ich finde das sehr, sehr beeindruckend, was die Leute sich einfallen lassen, um da wieder rauszukommen.
Ich finde alleine den künstlerischen Anspruch an sich selber zu stellen, ich mache aus einer fucking Nektarine, Nektarine.
Nektarine
schnitze ich so gut und lackiere die so gut, dass die aussieht wie eine Handgranate. Wie geil ist das denn?
Und dann, was ich vorhin schon mal sagte, die Eier haben, das durchzuziehen.
Ja. Ja.
Was ich meine, es hätte ja auch sein können, dass der da steht, ja, wirf doch.
Du musst halt auch echt überzeugen. Du musst halt überzeugend sein dann.
Ja.
Ne?
Ja, so alles oder nichts halt, ne? So, ich spreng den ganzen Laden oder ihr lasst mich raus.
Ja, im Prinzip hast du ja auch nichts zu verlieren. Was sollen sie machen? Nicht einsperren?
Weißt du, hier.
Also, ich meine, mehr als auslachen und vielleicht verprügeln kannst du.
Ich sag dir ganz ehrlich, wer das nicht durchgelassen hätte, ne, um noch mal auf den Film zu kommen, Byron Hedley, der Wärter in The Shawshank Redemption.
Ja, Mann,
der hätte das voll nicht zugelassen, der hätte die Fresse poliert.
Ja, Mann. Das war aber auch in den 40ern.
Ich hab mich auch so ein bisschen mit Knastmythen und Knastklischees beschäftigt und wir sehen in Die Verurteilten echt fast alle typischen Knastklischees. Ja. Also Knastfilme sind echt immer eine Ansammlung von diesen typischen Klischees. Wir haben diese Hierarchie im Knast unter den Häftlingen, wir haben den Handel im Knast, den Drogenschmuggel, wir haben die Gewalt, die Vergewaltigung, die schlechten hygienischen Verhältnisse und so weiter.
Vetternwirtschaft etc. pp. Ja.
Und ich habe mich damit echt so ein bisschen beschäftigt und große Überraschung, mein Fazit, das ich jetzt schon mal verraten kann, es ist in der Realität alles genauso wie in den Scheißfilmen.
Krass.
Es ist genauso wie in den Scheiß-Hollywood-Filmen. Das ist wirklich eine der wenigen Sachen, wo Hollywood nicht oder selten übertreibt.
Das Ding ist aber, diese Knastgeschichten kommen nun mal auch aus den Staaten.
Ne? Man muss dazu sagen, dass die Klischees in den Knasten, die wir sehen, im Prinzip ein Miniaturabziehbild von sämtlichen Gesellschaften sind, die wir kennen.
Ja, ja.
Das heißt, der Mensch tickt eh von Natur aus so. Also das sind wirklich soziale Strukturen, die es schon immer gegeben hat. Ja. Es gab immer den, also auch schon als wir noch in Höhlen gelebt haben, es gab immer den, der Dinge besorgen kann, es gab immer den, der Leute terrorisiert hat, es gab immer den Chef, der das Ganze und so weiter. Also das ist im Prinzip so überraschend,
dass es ist eine Parallelgesellschaft. Wir haben im Knast wirklich eine Parallelgesellschaft, mit dem Unterschied, dass in dieser Gesellschaft fast ausschließlich Menschen sind, die in ihrer Vergangenheit bereits bewiesen haben, dass sie relativ wenige Hemmungen haben, kriminelle Handlungen zu vollziehen. Es soll im Knast tatsächlich wirklich so eine Art Hierarchie geben, die sich danach richtet, was du getan hast.
Ja.
Also ganz, es ist kein Klischee, ganz unten in der Hierarchie sind Sexualstraftäter, Vergewaltiger.
Das habe ich auch mal gehört, dass das in Deutschland, jetzt böse gesagt,
überall.
Also dass ein Kinderficker auch in Deutschland im Knast zum Beispiel,
hat keinen Spaß.
Dass die keinen Spaß haben.
Das ist überall auf der Welt so. Also es kommt relativ schnell im Knast raus. Und wenn es durch die Wärter ist, was derjenige getan hat. Und Vergewaltiger und Sexualstraftäter haben keinen Spaß. Die werden von den anderen fiesen Jungs da wirklich in die Mangel genommen. Ja. Übrigens, ganz oben in dieser Knasthierarchie sollen angeblich, was glaubt ihr, wer stehen?
Wie ganz oben in der Knasthierarchie?
Ja, ganz oben in der Knasthierarchie.
Naja, spontan würde ich jetzt erstmal sagen, irgendwelche Führungspersönlichkeiten in kriminellen Vereinen.
Warte mal, das gibt es in Deutschland tatsächlich jetzt eher seltener.
Naja, ich hätte jetzt auch gesagt, Mitglieder in einer Bande. Wenn jetzt, weiß nicht, einer von den Bandidos oder von den Hells Angels hier in deutschen Knast kommt, könnte ich mir gut vorstellen, dass die ganz oben sind.
Okay, das mag in den USA.
Organisierte Kriminalität.
Das mag in den USA vielleicht so sein oder in anderen Ländern. Diese Straßengang-Logik haben wir in Deutschland jetzt nicht so stark.
Also wenn du mir jetzt sagst, dass ein Uli Hoeneß ganz oben an der Kette ist, dann hau ich dich.
Ich habe tatsächlich jetzt schon mehrfach gelesen und auch gehört in ein paar Podcasts, auch mit in solchen Interviews, dass tatsächlich Bankräuber in der Hierarchie sehr weit oben stehen, weil die sind die Profis,
die
auch was im Köpfchen haben, die aber trotzdem vor Gewalt nicht zurückschrecken.
Also erfolgreiche Bankräuber.
Das sind halt die Profis, sage ich mal, ne?
Okay. Ja.
Es ist im Knast wie auch in der Realität so, Menschen mit unterschiedlicher Herkunft finden nicht sich zusammen. Die größten Gruppen in deutschen Knästen sollen die Araber sein, die Türken und auch die Russlanddeutschen sollen eine sehr große Gruppe sein im Knast, weil wenn jemand die gleiche Sprache spricht wie du, dann ist dir halt sympathisch, natürlich.
Naja, wie in American History X.
Ja.
Ne, so, ich bin auf den Muckiplatz gegangen und dachte mir, ich zeige Fahne und hoffte, dass ein Freund es sieht.
Jetzt stell dir mal vor, du als Deutscher bist irgendwo im Ausland im Knast und du triffst da irgendwelche Deutsche.
Ja, klar, mit denen hänge ich dann rum.
Dann hängst du mit denen rum und machst mit denen eine Gang im Knast, ist doch klar.
Ey, im Zweifel sogar scheißegal, was für Deutsche das sind, weil
du bist im Knast und bist auf jede Hilfe angewiesen.
Genau, Alter. Du hast halt wirklich nicht die große Wahl, dir coole Typen zu suchen, weil im Zweifel sitzen da halt echt nur Wichser. Ey, also suchst du dir irgendwas, mit denen du was gemeinsam hast. Im Zweifel ist es halt einfach nur sowas Blödes wie die Sprache.
Ich fand das halt auch zum Beispiel so krass, als ich das erste Mal die Verurteilten gesehen habe. Ne? Dann siehst du ja auch noch, wie Andy zu Anfang dieses Flohpulver abkriegt und dann da abgeduscht wird und das alles. Und die nackt einwandern lassen. Und Red sagt so einen geilen Satz hier, wenn sie dich nackt einmarschieren lassen, du zu deiner Zelle geführt wirst, reingehst und das Gitter hinter dir zuschlägt, dann weißt du, das ist kein Traum.
Ja.
Und so blöde wie es ist, aber ich weiß noch, als ich das gesehen habe, kam in mir so dieses Gefühl auch von so das erste Mal so Trainingslager oder Ferienlager, halt so dieses, das ist jetzt so, du bist halt nicht zu Hause. Mhm. Und danach finde ich halt auch diese Szene von diesem fetten Typen, der dann so mega zusammenbricht, halt einfach nur nach seiner Mama ruft und sowas alles. Da ist Stephen King halt auch ein blöder Wichser, weil das, ich weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich kann es auch jetzt immer noch, mittlerweile kann ich es besser verarbeiten, aber also damals war es wirklich so, ey, ich kann das so hart verstehen einfach nur, da kannst du echt dran kaputt gehen. Also du bist ein erwachsener Mann, du kommst da nicht raus, deine Eltern kommen nicht und holen dich ab.
Also ich weiß, früher in der Schule, also im Internat, war das so in den ersten 2-3 Jahren, war das echt nicht unüblich, dass Internatsschüler, das war so ein 2-Wochen-Rhythmus, also alle 2 Wochen durften die halt für 3 Tage nach Hause oder 2,5 Tage nach Hause, also Freitag bis Sonntag. Und das war echt gang und gäbe, dass dann halt Leute einfach, wenn montags oder wenn die sonntagsabends wieder da waren, montags morgens halt total verheult in den Unterricht kamen, weil einfach Heimweh, weil jetzt weiß ich, 2 Wochen bin ich wieder hier. Und gerade halt die Schüler, die jetzt nicht die Kings um Schulhof waren, die hat das halt echt mitgenommen. Ja. Also ich kenne Schulhof, als ich zum ersten Mal da im Internat geschlafen habe, weil meine Eltern irgendwie im Urlaub waren oder so. Ich hatte da ja auch ein Zimmer als Tagesinternat, Schüler auch im Bett. Ich habe da später ständig geschlafen, weil ich das cool fand. Aber so in der 5. Klasse, weiß ich noch, da war ich noch nicht lange da. Da habe ich da zum ersten Mal. Da habe ich da 3 Tage verbracht oder so, weil meine Eltern in Urlaub gefahren. Ich so, ja klar, ich will da unbedingt pennen, weil ich das so cool da fand mit diesem Gelände. Ich war völlig fertig am ersten Abend. Danach hat sich's gelegt, weil dann ist es ja irgendwie wirklich wie in so einem Ferienlager. Mhm. Aber so am ersten Abend, ich war völlig fertig.
Schulhof ist auch eine Art Parallelgesellschaft.
Total. Ja.
Mein Onkel war auch, der ist mit 13 auch auf die Sportschule gekommen und dieses ganze Internatsleben halt aus, hat mir meine Mutter mal erzählt, weil seine ältere Schwester, ne, sie meinte auch so, ja, davon wissen meine Großeltern halt auch nicht viel. Der hat sie relativ häufig halt auch aus dem Internat angerufen, einfach weil er Heimweh hatte.
Ja, klar. Ja. Mhm. Hast du wirklich, also das kann ich...
Gewalt im Knast, auch natürlich keine blöde Geschichte. Ein Viertel aller Gefangenen gibt an, dass sie bereits Gewalt erfahren haben im Knast. Übrigens im Jugendknast, wenn man nur auf die Statistik guckt, scheint es alles noch übler zu sein. Im Jugendknast sagen das sogar die Hälfte aller Personen.
Klar, die ganzen Hormongebeutelten.
Ja, Opfer sexueller Gewalt im Knast. Bei Männern 4,5% sagen, dass sie schon mal Opfer sexueller Gewalt waren. Frauen 3,6% weniger. Bei Jugendlichen, also beim Jugendknast insgesamt, ist es wieder höher, 7,1%. Nur die allerwenigsten Vergehen werden tatsächlich angezeigt. Man gilt schnell als Verräter im Knast.
Also Petzenlogik halt, ne? Du kannst ja auch nicht weg. Du kannst ja auch nicht deine Eltern oder irgendwer. Keiner steht für dich ein. Wenn du petzt, dann bist du am Arsch.
Ey, das kann am Schulhof auch keiner.
Ja.
Also das ist ja wirklich, gerade im Jugendknast hast du ja diese Schulhof-Logik. Ne? Das ist ja genau die. Du hast ja potenziert die gleichen Probleme, die auch im Schulhof existieren.
Ja.
Einzelzellen sind super begehrt im Knast. Wenn du mit anderen Leuten in der Zelle bist und wenn es nur 2 sind, du hast oft dann üble Typen oder kleine Meinungsverschiedenheiten führen dann zu Gewalt. Ich habe ein Beispiel gehört in einem Interview, wo da wollte der eine Fernsehen, da wollte der andere lesen. Mhm. Ende der Geschichte, beide hauen sich megamäßig auf die Fresse und der eine hat sich dann freiwillig in den Bunker bringen lassen, also in die Isolationshaft, um seine scheiß Ruhe zu haben.
Ja, bang, boom, bang, ein todsicheres Ding. Karl-Heinz Grabowski, der seinen Mithäftling mit dem Fernseher verprügelt.
Drogen im Knast, also ein Ort, wo sowas eigentlich nicht vorkommen sollte, auch nichts Besonderes. Bei einer Studie geben 15% der Männer an, Drogen zu nehmen, bei Jugendlichen im Jugendknast sogar über 20%. Mhm. Der Handel im Knast, also es gibt ja dieses Klischee des schwarzen Insassen, der den anderen das Zeug besorgen kann.
Ja, genau.
Das Zeug besorgen, meinst du jetzt speziell
alles.
Nur Drogen?
Alles, der Red.
Der zufällig auch noch schwarz ist. Ja,
genau, der auch meinte, es gibt in jedem Knast jemanden wie mich.
Ja, das ist auch kein Klischee. Es gibt es halt auch in der echten Welt. Irgendwer, der Connections zu außen hat und dreist genug ist, das durchzuziehen. Die wichtigsten Dinge im Knast sind Drogen, Tabak, Kaffeepulver. Kaffeepulver ist auch harte Währung im Knast. geschmuggelt wird hauptsächlich durch den Arsch.
Durch die Wäscherei.
Von dem einen Ausbruch, von dem ich euch erzählt habe, die haben zum Beispiel auch die nicht von Alcatraz geflohen sind. Ich weiß es nicht mehr, aber einer von den Fällen hatte auch, die so spektakulär ausgebrochen sind. Die haben sich ihre Werkzeuge in Matt liefern lassen.
Echt?
Ja, da haben die Frauen quasi so riesen Schachteln mit so Matt fertig gemacht, dass die sich halt da versorgen können. Nur Hackfleisch halt einfach und da waren halt irgendwie Sägen und Scheiß halt
drin. Das ist ja auch das Panzerknacker-Klischee, ne? Dass so eine Feile im Kuchen ist.
Ja, ja, genau, ja.
Also schmuggeln durch den Arsch klappt nicht immer, aber oft ganz plump einfach Sachen von über den Zaun werfen.
Ja, das habe ich sogar schon mal gesehen.
Der Typ findet das dann im Gras. Ja. Und wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Ein echtes Problem für viele Gefängnisse ist der Schmuggel über Drohnen.
Ah, ja, logisch. Ja,
es
klar.
Es gibt mittlerweile Gefängnisse, die ein Drohnenabwehrsystem haben. Es ist aber extrem teuer und es können sich nur die wenigsten leisten.
Ich weiß, in Schweden trainieren sie Falken darauf, Drohnen
abzufangen. Das habe ich auch mal gelesen, ja. Ah, das ist ja geil. Ich habe das tatsächlich mit dem Drüberwerfen schon mal gesehen, in Planten und Blumen hier in Hamburg. Das ist so ein Park, der ist direkt an einem Knast. Ey. Das ist auch so ein Knast, wo echt nur so Kurzinsassen drin sitzen.
Das ist aber
da habe ich schon mal gesehen, da stand jemand vor der Mauer und hat was über die Mauer geworfen.
Ach, echt?
So ein kleines Paket, ja. Ach, keine Ahnung, was da drin war.
Ja. Oh, so ein bisschen Koks.
Na, und teilweise sind halt auch einfach, um es mal ganz plump zusammen, die Wärter korrupt. Ja. Also ich habe von einem Fall gehört, da wurde eine Zelle durchsucht und da wurde ein Laptop gefunden bei einem Insassen. Mhm. Und es wurde ihm weggenommen und durch ein Versehen in der Organisation wurde am nächsten Tag die gleiche Zelle nochmal durchsucht. Es war eigentlich ein Unfall, eigentlich hätte die gar nicht durchsucht werden sollen. Und haben sie nochmal einen neuen Laptop gefunden.
Ey, wie geil ist der Typ der Mitte auf Computer gewesen?
Ja, das ist so, das, ein Computer oder ein Smartphone-Handy,
das ist
im Knast pures Gold.
Ja, aber das ist auch zum Beispiel in den USA, zum Beispiel, um mal wieder drauf zu kommen, die Wärter dort werden mega beschissen bezahlt. Wer Wärter ist in einem Knast, der verdient nicht viel.
Die können sich halt richtig gut Kohle dazu verdienen.
Das ist genau wie den einen Ausbrecher, von dem ich auch gelesen habe. Also eigentlich hat er es nie so richtig geschafft auszubrechen, aber er wird auch der Romeo genannt. Der hat tatsächlich geschafft, seine Bewährungshelferin zu verführen, sodass sie ihm aus dem Knast rausnimmt. Ja. Dann hat sie versucht, ihm aus dem Knast rauszuholen, ist dabei selber in den Knast gewandert, wegen versuchter Flucht und so einer Scheiße. Und hat es geschafft, ihre Nachfolgerin sogar auch noch zu verführen.
Ja. Das hab ich tatsächlich unabhängig von der Recherche gelesen. Ja. Das war
vor ein paar
Wochen. Ich weiß gar nicht. Doch, bei Spiegel Online. Die haben da diese komische Rubrik so heute Klassiker oder so ähnlich. Ja. Und da war die Story. Ich hab mich kaputt gelacht.
Ich fand das auch
ein geiler Typ.
Ich sag's mir halt auch so, weißt du, so wenn du eine Bewerbung irgendwo an irgendeine Firma schreibst, ne?
Das waren drei, ne? Der hat auch einen Kerl, Bewerbungshelfer und zwei Bewerbungshelferinnen. Ja. Also er hat auch einen Kerl verführt, daraus
da zu kommen. Da musst du halt doch wirklich, stell dir mal vor, du hast irgendwie, du schickst deine Bewerbung irgendwo hin, ne? Dein Lebenslauf mit deinen Stärken und Schwächen, Hobbys, was auch immer. Und wenn du halt einfach schreibst, so, Redeskills Level Romeo. Nicht verhandlungssicher oder so.
Die hygienischen Verhältnisse sind auch relativ bescheiden. In den meisten Knästen darf nur zweimal die Woche geduscht werden. Toilette im selben Raum.
Oh, was soll ich sagen? Mama mag Moschus, ne?
Also ich hab vor ein paar Tagen so einen Scheiß gesehen, so einen Beitrag in irgendeiner Fernsehshow, wo so Jugendliche, so Problemjugendliche zur Abschreckung einen Knast besichtigen durften.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und die durften dann in eine Zelle. Die wurden vor 15 Minuten einfach in so eine Scheißzelle gesperrt. Viertelstunde. Und dann wieder rausgeholt. Und die waren fertig mit der Welt. Mhm. Und haben gesagt, ey, ich will da raus. Es stinkt wie Sau da drin. Ja.
Ich frag mich, weißt du, was ich mich auch, wo du vorhin noch dazu kamst, hier so von wegen unter der Dusche kommen einem plötzlich die ganz tollen Gedanken. Übrigens Copyright bei Fred Hilke, nur der macht das. was ich mich gerade frage, hören uns eigentlich Leute im Knast?
Oh, das fände ich mega interessant.
Oh, das fände ich super interessant. Ja. Also schreibt uns bitte, weil wir würden gerne wissen, ob wir hier richtige Sachen erzählen.
Schickt uns mit eurem
geschmuggelten Laptop eine E-Mail.
Schickt uns einen Brief an unser Post. Ich will mal gerne Post aus dem Knast kriegen.
Ey, wenn wir auch nur einen verdammten Hörer haben, in irgendeinem Knast, irgendwo auf der Welt, schreib uns eine Hörermail.
Bitte.
Wie hörst du uns? Wie bist du auf uns gekommen? Was machst du so?
Wie viel Bullshit erzählen wir hier gerade?
Ich dachte, das sind die Knast- und Kackgeschichten.
Ja. Übrigens, auf ein Knast-Klischee will ich noch eingehen. Und zwar, es gibt ja diesen urbanen Mythos mit den Baggy-Pants und dem Knast.
Genau.
Und zwar, also wir alle kennen ja die Baggy-Pants, die Sackhosen, die so unterm Arsch hängen. Ne? Waren in den 90ern riesengroß. Trägt heute eigentlich keiner mehr.
Aber nicht so krass.
Nee. Angedeutet vielleicht.
Ich habe eine Baggy-Pants noch tatsächlich, die trage ich aber meistens für Shootings und auch nur aus einem Grund, und zwar, weil die Beinfreiheit hat und scheiß bequem ist.
Ja. Also es gibt drei Thesen zu der Herkunft dieser Baggy-Pants, die im Umlauf sind. Und man kann tatsächlich nicht hundertprozentig sagen, welche stimmt. Die eine These ist, die heruntergelassenen Hosen, also alle drei Thesen sind sich in einem einig. Das kommt aus dem Knast.
Ja.
Dass Knastinsassen die Hosen so tief getragen haben. Die erste dieser drei Thesen besagt, das soll den Wärtern einfachen Zugriff zum Arsch verschaffen.
Das kenne ich aber, also ich kenne noch eine vierte Möglichkeit.
Lass ihn mal ausreden.
Du hast doch gar nicht die anderen gehört, du Arsch.
Ja, ich sag nur, weil du sagtest, alle drei haben das gemeinsam, dass es aus dem Knast kommt.
Lass ihn erst mal reden. Also die erste Theorie, einfacher Zugriff zum Arsch durch die Wärter.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Zweite Theorie, diese heruntergelassene Hose soll die sexuelle Bereitschaft symbolisieren. Also, wer eine Hose unten hat, lässt sich gerne in den Arsch ficken.
Nee, dann wird sich Eminem auf die Bühne stellen und sagen, fick mich in den Arsch, das sehe ich nicht.
Also wie gesagt, keine davon lässt sich hundertprozentig jetzt verifizieren.
Also ich kenne alle, die ich sehr sinnig fand.
Die dritte, und das ist auch die ich jetzt am häufigsten gefunden habe, die dritte wohl angeblich daher, dass den Knastinsassen der Gürtel abgenommen wird, damit sie keinen Selbstmord begehen können oder ihnen den Gürtel nicht als Waffe nehmen können.
Und dann nehmen wir Solidarität den Knastbrüdern gegenüber. Ja. Also seinen Kumpels, die auch im Knast sitzen, tragen eben.
Das ist die Theorie, die man am häufigsten findet.
Die ich auch am sinnvollsten finde.
Ja, die ist, wie gesagt, ich kenne noch eine Theorie, dass es halt heißt, dass das so in den Suburbs halt irgendwie aufkam, in den amerikanischen schwarzen Ghettos dann halt irgendwie aufkam, dass wenn die Brüder von jüngeren Geschwistern jetzt irgendwie im Knast fahren oder so, dass die deren Klamotten getragen haben, weil die Eltern generell kein Geld hatten und die Klamotten denen zu groß waren und alle zu große Klamotten anhatten.
Ach so. Hm,
ja, daher das in Kombination mit dem mangelnden Gürtel ist wahrscheinlich die Erklärung.
Daher kenne ich das, dieser Trend mit viel zu großen Klamotten.
Aber Alter, ey, du kannst dir einen Gürtel wie Mo Sislek auch aus einem Seil basteln.
Ja gut, aber ein Punkt also stimmt an der Theorie, die Richard jetzt gerade gesagt hat, weil die tragen, also der Hip-Hopper der Ende 90er und Fred Durst tragen ja nicht nur zu große Hosen, sondern eben auch zu große T-Shirts und zu große Jacken.
Stimmt.
Also es sind ja nicht nur die runterhängenden Hosen, sondern alle Klamotten sind
stimmt,
zu groß.
Stimmt.
Und dass das halt so ein Symbol ist für, weiß nicht, mein Vater oder mein Bruder oder irgendwer ist nicht da oder im Knast und deswegen, oder die Familie hat kein Geld, deswegen muss ich die alten, zu großen, ausgelatschten Klamotten halt tragen.
Also dass es nicht symbolisch war, sondern einfach Fakt.
Genau.
Und dann irgendwann zu einem Modetrend wurde.
Genau, weil das halt alle gemacht haben. Aber gut, auf der Gegenseite gibt es doch dann so Leute, die den Reißverschluss
in den Arsch haben.
Das macht Sinn. Das macht absolut Sinn.
Das ist noch viel sinniger als diese Solidarität mit meinen Knastbrüdern.
Ja, auf der anderen Seite hat aber auch hier, wie ist er denn hier, der immer so ein Pflaster auf der Backe hatte.
Nelly,
genau, ja.
Love you.
Der so einen supergeilen Song gemacht hat mit, wie hieß er denn?
Need you.
Ja, ja.
Love you.
Wo sie ihm so mega geil über Excel auf ihrem Handy schreibt und sich dann ärgert, dass er nicht zurückschreibt.
Ganz ehrlich, das Video habe ich nicht.
Muss man im Musikvideo sehen. Kelly Rowland, genau, Kelly Rowland. Ja, die
war echt ein Star.
Die schreibt auf ihrem Handy, auf ihrem Nokia-Handy, schreibt die in Excel ihm eine Nachricht und ärgert sich dann, dass er nicht antwortet.
Also Leute, um da wirklich mal so ein Fazit zu ziehen, wir drei haben uns die ganzen Knast-Dokus für euch angeguckt. Haltet euch davon fern.
Ja.
Ohne Scheiß.
Ja. Wie gesagt, die pinkeln in den Becher und bewerfen euch damit.
Knast ist voll scheiße.
Ja, Mann.
Ja. Vor allem die Zeiten nach dem Knast ist voll scheiße. Das ist wahrscheinlich noch schlimmer als im Knast.
Ja, und wenn ihr in den Knast geht, sagt nicht, ihr habt es bei den Kack- und Sachgeschichten gehört.
Wie man richtig ausbricht.
Wir verneinen euch. Wie bricht man denn richtig aus? Das haben wir gar nicht geklärt. Ja, bau eine Waffe aus Holz und du schmier sie mit Schuhcreme ein.
Oder Nektarinen.
Der Klassiker ist ja auch hier der Korb mit der Schmutzwäsche, mit den Bremsspuren.
Ja.
iTunes. Rezension.
Du Wichser! Das war doch jetzt Absicht.
Moment, ganz schnell.
Wir lesen alle, wirklich alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gebt, vor. Und wir haben zwei neue. Zum einen haben wir eine vom Hörer A00099383860.
Da hat einer nur auf die Tastatur gehauen, ja?
Er schreibt 5 Sterne. Ich habe jetzt fast alle Folgen von euch schon gehört, muss aber tatsächlich sagen, dass die Pacific Rim-Folge mein absolutes Highlight war.
Yeah!
Ich hatte den Film davor schon gesehen, fand ihn aber nicht zur Bombe, da mir er irgendwie so vorkam, als hätten die Autoren die Lust verloren, weswegen sie einfach nur immer größere Viecher kommen lassen. Nachdem ich aber eure tiefgreifende Folge gehört hatte und, und verstand, was für einen tieferen Sinn dieser Film hat, versetzte ich mich geistig wieder in einen 13-Jährigen und schaute mir den Film nochmals an und er hat mich umgehauen. Ein Meisterwerk auf so vielen Ebenen. Nun ja, das Blockbuster-Event des Jahres vor der Tür steht, Pacific Rim 2.
Nein.
Wollte ich mal so in den Raum werfen, ob man nicht als Fantreffen sich den Film anschauen könnte. Grüße aus Karlsruhe.
Karlsruhe. Also wenn du von Karlsruhe aus nach Hamburg kommst, ey, gerne.
Also gerne, gerne in einem großen Kino-Franchise, weil da habe ich eine Unlimited-Card.
Ich hätte relativ Lust, mit unserer Community mal ins Kino zu gehen.
Nee, finde ich nicht gut, ehrlich gesagt, weil Kino ist kein kommunikativer Ort.
Nee, aber danach.
Nee, aber danach.
Was meinst du, was danach, wenn wir alle gleichzeitig den gleichen Film gesehen haben und dann beim Bier danach, was meinst du, was da los ist? Am besten ein DC-Film.
Ja.
Also
Pacific Rim.
Wir können ja nicht mit unserem Freundeskreis in einen DC-Film gehen.
Pacific Rim 2 wird wahrscheinlich eh scheiße und Grüße nach Karlsruhe. Eine meiner Omas wohnt in der Waldstadt in Karlsruhe.
Das ist eine sagenhafte
Genau, such Geschichte. Mal, such nach Oma Hilke. Ja. Naja, ich find's so schön, weil tatsächlich auch so, ja, Pacific Rim ist kein toller Film, aber...
Doch, es ist ein toller Film, ist nur kein guter Film.
Okay, gut, er ist ein toller Film, aber kein guter Film. Aber er spricht auf so vielen Ebenen meinen inneren Neunjährigen an. Monster, Roboter, geil.
Monster, Roboter, Monster, die Roboter auf die Fresse hauen. Nee,
Roboter, die mit Monstern auf die Fresse hauen.
Giant Monsters.
Die zweite iTunes-Rezension kommt von Kermit Dünger. Er schreibt, Au im Badenerland, toll zu hören. 5 Sterne. Er schreibt, ich hoffe, ich krieg das gescheit hin, weil, also auch wenn ich aus Baden-Schwaben kommt, wenn man das so geschrieben sieht, ist das echt schwierig.
Ach stimmt, der hat das in Mundschrift. So
Salik Seite, Podcast, Kack- und Sachgeschichten sind 3 wunderfitzige Jollies, die meinen, sie hätte einen Plan, für was ich schwätze tue. In Wahrheit sind's eigentlich elendige Tüpfelschisser und Süffköpf. Schlimmer noch, der eine Lombesäckel ist sogar ein Schwab.
Du bist nicht mal ein Schwab.
Trotzdem einer der beste und authentischste Podcast, wo es gäbe tut. Adje aus dem schönste Land in Deutschland, Gaun.
Was also ist Gaun?
Also beim Badischen, keine Ahnung. Im Badischen ist es immer wichtig, dass du am Ende vom Satz hochgehst. Um mich kurz zu rechtfertigen, ich bin gebürtig Schwabe, geboren in Mühlacker, das ist Württemberg, aufgewachsen in Baden, in Kieselbronn, aber das ist so ein komisches Niemandsland, also ich bin so ein Twitterwesen. Die Leute aus Pforzheim und Umgebung sind so Twitter, zwischen Baden und Schwaben, ist ganz komisch.
Ja, oh, okay, gut. Ja.
Gut. Allgemeines und Hörerfeedback.
Oh, das war neu. Allgemeines und
Allgemeines
und
Hörer. Was heißt denn Allgemeines?
Ja. Nee, alles, was er so kriegt. SMS, Rauchzeichen. Wir lesen alles vor.
Ja. Ja, hey, wir hatten neulich in unserer WhatsApp-Gruppe, Richard hat was Dummes gemalt.
Ja, also es gibt ja Podcasts, deren Name ich nicht nennen will. Die reden am Anfang eine halbe Stunde über Hörerfeedback und über was gerade so bei ihnen abgeht. Und ich finde das so langweilig.
Oh, will jemand was über meine Hämorrhoiden wissen? Nein.
Ja, und wir machen das ja immer erst am Ende. So dass man, wenn man jetzt wegschaltet, trotzdem die Folge gehört hat. Aber es gibt so ein paar kleine Neuigkeiten. Zum Beispiel sind wir jetzt endlich bei Spotify.
Yeah.
Zu
hören. Nicht mehr die App wechseln.
Heil Spotify.
Der Herr Spotify hat bei uns angerufen und gefragt, ey, dürfen wir euren Scheiß bei uns senden? Und weil jetzt ein paar Hörer gemeckert haben, wir sind jetzt auch bei Spotify. Ihr könnt uns weiterhin ganz normal im normalen Podcast hören. Wir sind nur auch bei Spotify.
Es wird sich nichts am Inhalt ändern. Wir sind nicht in dieser komischen Spotify-Falle, dass wir da irgendwelche Redakteure sitzen haben, sondern wir streamen jetzt auch über Spotify. Wir kriegen rein die Plattform.
Es ist nicht so, dass Spotify uns aufgekauft hätte, sondern wir bieten unser Angebot für euch auch bei Spotify an. Ja. Und entgegen aller Meinung, wir zahlen dafür. Wir kriegen nichts dafür.
Wir kriegen kein Geld. Wir zahlen sogar dafür. Ja. Wir zahlen nicht viel, aber wir zahlen, um bei einem Hoster jetzt unseren Scheiß hochzuladen, der mit Spotify zusammenarbeitet. Wir kriegen kein Geld.
Ja.
Ja. Also das hat mit Commerz nichts zu tun, sondern rein mit Werbung.
Ich muss aber dazu sagen, jetzt mal auch so Schande über mein Haupt, weil ich habe tatsächlich auch, weil ich habe auch die Kommentare bei Facebook gelesen und dachte so, warum setzen denn Leute immer gleich Spotify ist irgendwie so krasses Outselling, das Ganze, so als ob Spotify jetzt das Format gekauft hätte oder sowas, ne? Im Gegenzug dachte ich dann dazu, okay. Ich habe einen Spotify-Account im Family-Tarif mit ein paar Freunden zusammen. Ich zahle nur 3 Euro im Monat.
Ja. Das stimmt schon.
Also aber das vergisst man leider schnell. Also in dem Sinne, mea culpa. Ich kann schon verstehen, warum jemand Spotify deswegen nicht mag. Aber wir haben es echt nur gemacht, um Reichweite für euch noch zu
geben. Wir erhöhen nur die Reichweite. Wir bleiben da, wo wir sonst auch waren.
Ja. Ganz genau. Kleine News noch. Ich gehe tatsächlich fremd. Ich moderiere einen zweiten Podcast tatsächlich jetzt seit 2 Wochen. Und zwar produziere ich jetzt für die Firma Rocket, produziere ich einen englischsprachigen Podcast. Oh Gott, das ist mega anstrengend, Alter.
Das ist mega witzig.
Produziere ich einen Podcast für, also es gibt ja dieses Computerspiel League of Legends und da gibt es eine richtige Liga und es gibt dieses Team, es gibt das Team Rocket, das in der europäischen League of Legends Liga spielt und ich produziere für dieses Team jetzt den offiziellen Podcast, der heißt eSports Rockstars.
Ich zitiere Homer Simpson.
Ja. Und also alle, die das gerne hören möchten, eSports Rockstars, das Rockstars ohne K, also ROC und dann Stars. Alter, es ist mega, ich bin ja echt erfahrener Moderator und echt geübt in so einem Scheiß, aber auf Englisch das zu machen, die Folgen gehen nur 1 Stunde, ist echt anstrengend, Alter.
Ah, kommst du noch rein. Also können wir jetzt nochmal sagen, für alle, die Kack- und Sachgeschichten hören, wer sich den Fred nochmal alleine anhören möchte ohne uns, in Englisch, in Ausländisch. Ja. Der kann aber bei der Rocket gucken.
Aber keine Angst, die Kack- und Sachgeschichten bleiben natürlich meine Number One. Und wir können auf unseren Premium-Feed teasen. Alle, die uns bei Patreon unterstützen für ab $3, dürfen hier unseren Patreon-Premium-Feed hören. Und da haben wir ein ganz neues Format jetzt erfunden. Holy shit.
Also so heißt das Format. Holy shit. Genau.
Das Format heißt Holy Shit und da reden wir halt über religiöse Themen und wir nehmen uns jetzt die Bibel vor. Wir haben in der allerersten Folge über die Bibel ganz allgemein gesprochen. Diese erste Folge war so ein bisschen
langweilig?
Nee, nicht, was heißt ein bisschen
sie ist halt nicht
tröge einfach so, ne?
Sie ist halt nicht
also fand ich jetzt.
Das Ding ist halt, sie ist halt nicht typisch Kack und Sach. Sie ist sehr informativ, aber nicht groß unterhalten.
Ja. Das war aber wirklich nur eine Pilotfolge.
Genau, weil wir also das war der Grundstein.
Also da haben wir allgemein über die Bibel als Buch gesprochen. Das war wie eine Pilotfolge. Das war wie das Intro, bevor das Intro kommt.
Ja. Das war wie die Zusammenfassung der Story, die vor Herr der Ringe passiert.
Ja. Und wir werden in dieser Reihe ab sofort uns so immer eine Geschichte aus der Bibel vornehmen und die nacherzählen und da ein bisschen drüber schwadronieren und so tun, als wären das echte literarische Erzeugnisse.
Also mal so ein bisschen den Bildungsauftrag erfüllen.
Ja, das klingt immer so, als würden wir Leute jetzt zur Bibel überreden wollen. Nee, das wollen wir nicht.
Nee, das wollen wir
nicht. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, sowohl uns über biblische Geschichten lustig zu machen, als auch wirklich erhaltenswerte literarische Werke mal neu aufzulegen auch. Ne?
Aber es ist jetzt aber auch nicht, also, dass wir da nur Religionsbashing machen, sondern wir wollen halt wirklich auch diese Geschichten den Leuten erzählen.
Ja. Also es geht halt wirklich um den literarischen Wert, nicht um die Religion dahinter.
Das klingt jetzt gerade erstmal im ersten Moment mega esoterisch, aber halt einfach.
Nee, wir reden wirklich harte Fakten, es geht um die Geschichten da drin, nicht sagen, um den religiösen Wert.
Weil es geht halt wirklich darum, hört es euch mal an, dass es halt. Es ist Wissenswertes. Es ist einfach so, dass wer damit noch nie in Kontakt hatte, sich damit mal auseinandersetzen kann. Wir führen quasi jemanden daran, der Interesse hat, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ob ihr das kritisch macht oder nicht, ist euch überlassen. Ja.
Man möchte, also zumindest wenn das so weiterläuft wie geplant, dann geht es nicht nur ums Christentum, sondern das machen wir allgemein jetzt. Wollen wir das so auf lange Sicht über Religion an sich machen, weil es in sämtlichen Mythologien, sämtliche Religionen coole Geschichten gibt, über die würden wir gerne sprechen.
Und wir
also auch die Griechen, die Römer, der Hinduismus hat super coole Geschichten.
Wir brauchen vor allen Dingen halt auch das Hörerfeedback, was das angeht, weil wir uns alle drei noch nicht so ganz sicher sind, ob das cool ist.
Oder aber ob wir das so spannend finden.
Oder, ja, oder ob wir die Thematik jetzt einfach nur irgendwie spannend finden. Deswegen würden wir ganz gerne von euch auch mal irgendwie hören, ob das funktioniert oder nicht.
Ein Format, das aber sehr gut funktioniert und das viele unsere Hörer ins Herz geschlossen haben, ist unsere eigene Quizshow, die Stuhlprobe.
Yeah!
Da haben wir in der letzten Folge schon gesprochen über Kochshows und Big Brother. Und in den, Mitte nächster Woche kann ich schon mal teasen, in den nächsten Tagen laden wir die nächste Stuhlprobenfolge hoch. Und da haben wir uns gegenseitig gebettelt zu den Themen Benjamin Blümchen und,
Scheiße, ja.
und Donald Trump.
Ach ja.
Yeah!
Wen engagierte Donald J. Trump angeblich, also es ja. gibt keine hundertprozentigen Beweise, aber sehr starke Indizien, nämlich Aussagen. Also wen engagierte Donald J. Trump angeblich im November 2013 in Moskau, um sich in einem dortigen Hotel an Michelle Obama zu rächen? A. Eine Horde englischer Hooligans, die Michelle Obamas Lieblingshotelbar auseinandernahmen. B. Eine Horde Nutten, die sich in Michelle Obamas ehemaligem Zimmer gegenseitig anpissten. Oder Was? C. Eine Horde Hippies, die die ganze Nacht vor ihrem Zimmer Protestlieder sangen. Die Zeit läuft. Also, waren es pöbelnde Hooligans, pissende Nutten oder singende Hippies?
Was? Ich weiß es. Also, wer die Geschichte so um Trump verfolgt, der weiß das.
Und eine der drei Varianten ist wahr?
Ja, das hat er gemacht.
Wahrscheinlich stimmen alle drei, ey.
Yeah!
Es stimmt tatsächlich eine dieser drei Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was, müsst ihr unseren Premium-Feed abonnieren.
Oder war das eine Fangfrage? Oder Richard fragen, er wusste es leider.
Oder ist das eine Fangfrage und es stimmen alle drei? Man weiß es nicht.
So, Kinders, jetzt kommen wir zum Hörerfeedback und das ist heute herrlich. Und zwar... Wir alle erinnern uns... Wir alle erinnern uns an die Folge über Per Anhalter durch die Galaxis, die 42.
Oh, das war eine geile Folge.
Da hatten wir meinen alten Radiokollegen Manuel Lemke zu Gast.
Oh, den
mega cooler Typ.
Oh, ich höre die Folge immer mal ganz gerne beim Arbeiten, weil ich so eine geile, butterweiche Stimme hatte. Ich liebe ihn.
Manuel Lemke, ein Typ, bei dessen Stimme ich gerne onaniere, regelmäßig.
Ey, aber sofort,
ich habe mir vorhin was aufnehmen lassen für die einsamen Sonntagabende.
Oh, ja? Ich will, dass er meinen Klingelton bespricht. Und zwar für nur Klingelingel.
Und jetzt haltet euch fest, Leute. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, geil!
Er hat uns eine kurze Sprachnachricht geschickt. Sein Hörerfeedback.
Hallo, ihr super breiten Saftrillen. So, meine lieben Leute, kurze Geschichte, kleines Hörerfeedback von mir. Und zwar höre ich euch ja auch immer über das Handy im Auto. So, jetzt ist es letzthin vorgekommen, als ich gerade mitten in der Folge 69 war, dass ich beim Sport angekommen war, das Handy also abziehe, in meine Jackentasche stecke und zum Sport gehe. Anscheinend hat mein Handy sich dazu entschieden, eure Folge einfach über den eingebauten Lautsprecher volle Möhre wiederzugeben, während ich froh beim Sport war. Also durften die Leute in der Umkleidekabine fröhlich lauschen, wie ihr über Pornos redet. Ganz, ganz großes Kino. Da hätte ich wirklich gerne eine versteckte Kamera gehabt, aber... Naja, man weiß nicht, was passiert ist. Ansonsten großes Lob für eure Valentinstagsfolge mit den Mädels da direkt am Mikrofon. Sehr, sehr schön, auch wenn ich das ein oder andere Detail vielleicht lieber nicht gehört hätte. Es macht euch sehr menschlich und das ist schön. Vielen Dank, macht weiter so. Wir hören und sehen uns.
Oh, ich will ein Kind von dir.
Das lief anscheinend echt eine Stunde lang da in der Umkleideraum.
Wie hat sein Handy sich mit dem Bluetooth von dem Fitnessstudio halt irgendwie verbunden?
Nee,
oder
der Lautsprecher vom Handy einfach.
Also normalerweise ist es ja so, wenn du die Kopfhörer rausziehst, haben die meisten Handys die Funktion, dass es Stopp macht. Mein Handy macht es auch manchmal, dass es nicht drauf reagiert, wenn ich zu schnell rausziehe oder so, keine Ahnung. Also ich habe es auch schon mal ein paar Mal in der Bahn gehabt, ich ziehe raus und dann läuft ein Hörbuch oder ein Podcast weiter oder so, das ist dann auch ein bisschen, je nachdem, wo du gerade stehen geblieben bist, wenn du bei so einer Sexszene von Ken Follett stehen geblieben bist, ist es super peinlich.
Ja.
Für unsere Valentinstagsfolge Hup und Pup-Geschichten haben wir echt überschwängliches Feedback gekriegt, hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Also die
super cool.
Also ich habe, manche Hörer haben geschrieben, beste Folge in diesem Jahr, fand ich echt krass.
Vor allen Dingen so, dass es wie im Januar irgendwie das erste Unwetter, den Jahrhundertsturm zu nennen. Abwarten.
Also wir.
Ja, aber ist trotzdem mega cool.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Danke auch nochmal an die Mädels.
Ich wollte gerade sagen, danke auch nochmal an unsere Mädels dafür, dass die das immer mitmachen und nicht zu schade sind, uns peinlich zu berühren.
Passend zu dieser.
Ja, da mitmachen,
passend zu dieser Fitnessstudio-Geschichte schreibt uns unser Hörer, der Pike. Danke, Jungs, für die Lachflashs und die peinlichen Momente danach. Gerne erwischt es mich beim Kiesertraining in der TV- und musiklosen Halle. Oft merke ich es erst, wenn ich die Rentnerblicke, wenn die Rentnerblicke mich treffen und mir auffällt, Kacke, das war wieder laut. Dominik Greif schreibt, so Jungs, ich höre euch jetzt schon seit eurer Pokémon-Folge und wollte schon immer mal was zur Hörerfeedback Rubrik beitragen, aber war dann wohl doch immer zu schreibfaul, aber jetzt nach der Epicness, ja, das sagen die Kids von heute so, eurer letzten Folge hat es mich einfach überkommen und ich muss euch jetzt auch mal Honig um den Bart schmieren.
Ja. Yeah. Glückwunsch dazu.
In Klammer, das sagen die Kids von damals. Sehr gut. Er schreibt weiter, erst die beiden grandiosen Folgen über Pulp Fiction, nach denen ich direkt euren gutherzigen Rat befolgt habe und einen sogenannten niederländischen Coffeeshop aufgesucht habe.
Mm, yeah.
War mal eine ganz andere Erfahrung. Danke für den Tipp.
Gerne.
Tobi. Dann gerne. Ging es genauso Suchverlauf zerstörend weiter mit MIB und Pornos. Und
ja, genau, weil du die Porno-Folge gehört hast, hast du gedacht, jetzt suche ich mal Pornos.
Und nach,
ich glaub, es ging um uns.
Und nach den Pornos das gemütliche Tête-à-Tête mit euren Freundinnen oder wie wir es hier nennen, der Freitagabend.
Du, ja, ja, das läuft ja. So ähnlich.
Ja.
Ja. Das ist dieser traurige Moment, wo man eingestehen als, muss, dass die Folge dagegen noch recht geschnitten war.
Als Nina dann von Hugh Jackman erzählte, musste ich sofort an Richards Aussage aus der Wolverine-Folge denken. Zitat, ich wäre gerne derjenige, der Hugh Jackman schwul macht.
Wer wäre das nicht gerne? Dabei,
ganz ehrlich, wäre ich auch. Ja.
Dabei hat es mich so zerrissen, dass ich als wahrscheinlich 32. Hörer laut in einem öffentlichen Verkehrsmittel loslachen musste, nämlich im Taxi.
Oh, im Taxi.
War dann doch ein bisschen merkwürdig, aber danach habe ich mir zusammen mit dem Taxifahrer noch eine halbe Stunde eure Folge angehört.
Wie geil, cool.
Also hoffe ich, ich werde jetzt an den Gewinnen beteiligt, dafür, dass ich neue Mitglieder rekrutiere. In diesem Sinne, gut Tschüss und macht weiter wie bisher. Nach dem Wort zerrissen möchte ich gerne, dass Fred sein Geräusch macht, was er in der Pornofolge konsequent nach jedem doppeldeutigen Wort erzeugt hat.
War das das, ja?
Beavis and Butthead, ich glaube, ja.
Ja, okay, ja. Kann gut sein. Aber mal ganz davor, also wenn wir das gerade von Manuel gehört haben, der halt irgendwie ein ganzes Fitnessstudio unseren Scheiß hat hören lassen. Ein Taxifahrer? Ernsthaft?
Ja, was ist ein Taxifahrer? Überleg mir, wie viel Kontakt er hat.
Wie dick
kann... Ohne Scheiß, wie dick kann denn eine Werbung sein? Also weißt du, wenn du einen Taxifahrer damit infizierst, damit, dass der jedem seiner Fahrgäste die Kack- und Sachgeschichten hört, empfiehlt und nur ein Zehntel davon wirklich anfängt, um zu hören. Bam! Über Nacht.
Okay, Gegenargument.
Deutschlands größter Podcast.
Gegenargument, wie viele Empfehlungen hast du jemals von einem Taxifahrer angenommen?
Ich überlege gerade, ob ich schon mal eine Empfehlung von einem Taxifahrer gekriegt habe.
Hauptsächlich
doch, eine Dönerbude mal. Ohne Scheiß, weil ich Hunger hatte und besoffen war. Und die haben mir eine Dönerbude empfohlen und ich bin am nächsten Tag dahin gefahren und die war voll der Hammer.
Na, Taxifahrer empfehlen dir eigentlich meistens Puffs oder Verschwörungstheorien.
Ja.
Dominik Greif schreibt, so Jungs, ich höre euch jetzt schon seit eurer Pokémon-Folge und scheiße, ich Idiot.
Den hattest du gerade.
Stray Bullet schreibt, die Porno-Folge, tatsächlich informativ, kurzweilig und lustig, da ihr vom Filmfach seid, dachte ich erst bei eurem Gekicher am Anfang der Sendung, dass ihr irgendwo vor Ort tiefe und gründliche Recherche an einem Set betrieben hättet. Ich hätte euch gerne posthum nach allen Strapazen die folgende Ehrentitel verliehen. Gangbang Richie.
Yeah, Richie, ja. Gangbang Richie.
Tobi Tube Slider. Und Pretty Petting Freddy.
Tobi Tube Slider, yeah. Ja. Tobi, das lassen wir auf T-Shirts drucken.
Das ist gar nicht schlecht.
Der Tobi Tube Slider.
Stefan hat uns angeschrieben, hey, dick bepehnten Kackstiften.
Die Kackstifte. Yeah. Das ist so ein geiles Wort.
Hier mal eine kleine Anregung, macht mal eine Jackie Chan Folge.
Oh, ja. Shanghai Noon oder Shanghai Nights?
Ich zeig dir erstmal mal Tricks von meinen besoffenen Meistern.
Also,
Göttern.
Ich weiß nicht, wie es mit euch zwei Peni so steht, aber ich bin überhaupt kein Fan von Martial-Arts-Filmen, aber ich glaube, dass Jackie Chan so sein Gesamtwerk echt viel Stoff für eine interessante Folge liefern könnte.
Ich bin auch nicht so der große Martial-Arts-Film-Fan. Es gibt großartige, gar keine Frage. Aber ich habe sehr, sehr viele Jackie Chan-Filme gesehen, ich mein, so im Freundeskreis. Kann man mit Sicherheit drüber reden. Also das ist ein interessanter Charakter auf jeden
Fall. Wir hatten ja auch mal die Überlegung, mal eine ganze Folge zum Beispiel Schwarzenegger zu widmen. Warum sollen wir nicht mal eine Folge für Jackie Chan machen? Finde ich nicht schlecht.
Aber erstmal Schwarzenegger, über den will ich so viel sagen.
Ja, Schwarzenegger ist
cool. Allein die Tatsache, dass seine Memoiren Total Recall heißen. Wie cool ist dieser Typ?
Ja, Mann.
Ja. Abgesehen von dieser Todesstrafennummer, die wir vorhin schon hatten.
Dann schreibt deine Mama: Zuerst einmal möchte ich mich bedanken und euch ein riesengroßes Lob aussprechen. Jede Woche eine Folge rauszubringen, die immer wahnsinnig interessant ist, egal welches Thema auch immer gerade besprochen wird, ist einzigartig, schreibt er.
Oh.
Zwei Themenvorschläge: Wie wäre eine Folge über die werten Herren Jay und Silent Bob?
Ja, bitte, dankeschön.
Es müssen ja nicht alle 6 Filme auf einmal bequatscht werden.
Die Jersey-Reihe.
Dennoch geben die 2 Vollpfosten, die erschreckend viele Ähnlichkeiten mit Richard und Tobi haben, viel Gesprächsstoff her.
Ey, Alter, schon mal einem Fetzer gemantelt den Arsch gelegt? So geht das. Was? Jay Silent Bob?
Der filmische Output von Trey Parker und Matt Stone, abseits von South Park, wäre doch sicherlich auch eine mega lustige Folge.
America, fuck
you. Orgasmo, Basketball, Team America. Wir werden auf jeden Fall irgendwann eine Team America-Folge machen.
Ich möchte dazu sagen, Mama, dass ich schon ein paar Mal vorgeschlagen habe, dass wir irgendwas über Kevin Smith machen. Und du bist der Erste oder die Erste, wahrscheinlich die Erste, weil Mama, oder der Erste, weil du lustig bist, der das auch schreibt, wir sollen mal einen Film über Jay und Silent Bob, hier, Kevin Smith Filme, bam, endlich. Hier,
oh, hat Fans, einer geschrieben? Ja gut, ich war gerade kurz auf Toilette, aber ja.
Der will über Jay und Silent Bob machen.
Ja, hier, super.
Weißt du, ja, welche Laus ist der Schlampe denn über die Titten gelaufen? Ja. Bam, Jay und Silent Bob.
Oh, Scheiße. Ich bin ein Riesenhaufen Scheiße, im Himmel ist jeder Scheiße.
Ich bin da nicht
der Golgatha, der immer hier kommt.
Ich bin da nicht so firm, was die Jay und Silent Bob Reihe angeht.
Alter, das sind sechs Filme,
tatsächlich
davon kann man einen überspringen, weil der Scheiße ist.
Pass auf, wir gucken uns Jay und Silent Bob an und lassen Heaven Cookies dazu machen.
Alter, ja! Und dann ziehen wir uns die ganze Jersey-Reihe rein. Clerks 1, Clerks 2, Mallrats, Dogma. Ja. Sekunde.
Clerks 1, Clerks 2,
Dogma, Mallrats. Chasing Amy und Jay und Silent Bob schlagen zurück.
Ja.
Chasing Amy ist übrigens wirklich ein sehr, sehr guter Film.
Chasing Amy ist wirklich ein
großartiger
geil,
Film.
Den habe ich auch mal außerhalb der Reihe mal irgendwie auch gesehen, bis ich dann gemerkt habe, das ist irgendwie eine Sextalogie.
Ja, das ist, die hängen nicht wirklich zusammen.
Ja, ich weiß.
Die haben eins gemeinsames Spiel in allen Ben Affleck mit in irgendeiner Funktion und Jay und Silent Bob tauchen drin.
Okay, Leute, jetzt habe ich tatsächlich für den Schluss des Hörerfeedbacks noch was eher Schweres für uns. Und zwar eine kleine Kontroverse. Und zwar, wir haben einen Hörer, der heißt Alexander Scholz. Das ist ein treuer Hörer von uns, der tweetet oft herrlichen Scheiß an uns ran. Also das ist jemand, der uns kennt und mit dem ich auch schon hin und wieder bei Twitter ein bisschen rumgescherzt habe.
Ach so.
Das ist kein Troll, sondern das ist jemand, der uns wirklich mag. Der hat uns aber jetzt angetweetet und hat geschrieben: Hallo Leute, ich habe jetzt die Men in Black Folge durch. Das war die 68.
Mhm.
Aber das Ende der Folge geht gar nicht. Er spielt darauf an, dass wir da so heftig über Xavier Naidoo gebasht haben. Er schreibt: Man mag über Personen denken, was man will, aber das ist schon eine Hassrede. Ich musste echt schlucken und habe schon den Delete-Knopf gesucht. Er hat uns dann nicht deleted, zum Glück. Also ich habe mit ihm da tatsächlich auch 2, 3 Zeilen geschrieben, nachdem er uns da angetweetet hat. Und er hat uns wohl nochmal verziehen, aber es ist ihm sauer aufgestoßen. Jetzt frage ich euch beide mal, was denkt ihr denn jetzt darüber?
Ja, also prinzipiell, so was so Hassreden und so angeht, hat er natürlich recht. Wir haben uns da echt reingesteigert. Es ist halt eine persönliche Sache an der Stelle, ne? Also wenn er Xavier Naidoo mag oder generell empfindlich auf sowas, und empfindlich meine ich nicht im negativen Sinne, darauf reagiert, verstehe ich das total. Auf der anderen Seite finde ich, habe auch ich jetzt, ich kann jetzt nur für mich sprechen, auch das Recht, mich über eine Person aufzuregen, die öffentlich so in dem Maßen auftritt. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel über den Trump-Troll mich aufrede, meckert auch keiner. Wenn ich mich dann über jemanden aufrege, der Videos dreht, wieder ein Lineal an den Horizont hält und sagt, hier ist der Beweis, die Erde ist flach, darf ich mich auch darüber aufregen. Wie gesagt, ich verstehe, dass er das sagt. Ich verstehe verstehe auch, dass das Leuten sauer aufstoßen kann, gerade wenn man Fan ist, auch wenn man nicht Fan ist, sondern einfach nur ein besserer Mensch als ich. Verstehe ich das, nur ich finde, auf der anderen Seite habe ich auch das Recht, mich öffentlich über solche Leute aufzureden, weil er eine Person des öffentlichen Lebens ist und da ganz großen Scheiß verzapft.
Also ich muss dazu auch sagen, so, also auch Xavier Naidoo seiner Meinung entgegenkommt, irgendwo auch freie Meinungsäußerung herrscht, also Meinungsfreiheit herrscht in unserem Land, aber freie Meinungsäußerung heißt nicht konsequenzlose Äußerung. Also selbst wenn du uns jetzt auch deleted hättest, dann fände ich, das ist das dein gutes Recht, das kannst du gerne machen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ja, wir haben uns ein bisschen hinreißen lassen. Also in einem Punkt gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil wir uns auch natürlich unserer Hörerreichweite irgendwo auch bewusst sein müssen und uns hören monatlich eine ganze Menge Leute und natürlich sowas affektiert natürlich auch andere. Also ich will dir gar nicht unterstellen, dass er halt jetzt ein Xavier Naidoo-Fan ist und das jetzt irgendwie scheiße fand, sondern vielleicht einfach scheiße fand, dass wir so auf jemanden reagieren und das öffentlich in unserem Podcast gemacht haben. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, irgendwo muss ich es auch verteidigen, ein bisschen mit künstlerischer Freiheit. Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also, so was wir jetzt auch im Podcast gesagt haben, würde ich jetzt, glaube ich, in einer lockeren Bierrunde schon mal sagen. Auf der anderen Seite, na klar, wenn ich mit Xavier Naidoo jetzt nicht kann, wenn ich den auf einer Gala oder irgendwas treffe, dann lasse ich den einfach links liegen. Dann ist der mir egal. Dann werde ich jetzt nicht hingehen und den irgendwie zurechtweisen oder irgendwas. Ja. Aber ich kann deinen Ärger auf jeden Fall verstehen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass du uns angeschrieben hast und wir quasi darüber reden.
Ja, danke
reden.
Dafür, tatsächlich.
Ja, wir darüber reden konnten, anstatt halt einfach das zu machen. Aber wie gesagt, nach wie vor, ich persönlich würde mich dafür nicht entschuldigen, das auch öffentlich gesagt
Ich werde mich auch nicht dafür entschuldigen. Nee. Also ich rechtfertige mich auch eigentlich nicht so gerne, aber ich finde es gut, dass es hier mal so, dass wir über sowas mal sprechen, weil sowas, wir neigen ja dazu, solche Dinge zu tun, an der Stelle auch zu polarisieren.
Ja.
Das auch mit vollem Recht, weil das ist unsere Meinung zu dem Thema. Ja. Die Meinung muss man nicht teilen. Also gerade in der heutigen Folge, wir wurden ja heute schon mal so ein bisschen ernst in realistische Themen. Das dürfen wir, finde ich, bei öffentlichen Personen. Wenn ich jetzt meinen Nachbar so schlecht machen würde, wäre das das eine. Aber eine Person, die öffentlich so auftritt, die darf ich auch öffentlich so kritisieren und auch so beleidigen, wenn ich das möchte. Weil diese Person mit zum Beispiel dieser Nummer, mit diesem, ich kann ihm das nicht verzeihen, mit diesem Lineal auch einfach meine Intelligenz, wenn du so willst, beleidigst. Dann darf ich ihm das auch zurückgeben. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, dieses Thema mal angesprochen zu haben. Das stimmt. Wir sollten dafür mal einen gerübten Finger kriegen. Aber nimm uns das nicht krumm, wenn wir das nicht ändern und uns nicht dafür entschuldigen.
Bei vielen Leuten ist es ja so, wenn sie Kritik kriegen, werfen sie sofort mit Scheiße zurück. Aber als reflektierter, erwachsener Mensch sollte man, wenn man Kritik kriegt, erstmal auch darüber nachdenken, ob die gerechtfertigt ist. Ich stimme mit euch überein. Ich entschuldige mich nicht dafür, was wir gesagt haben über Xavier Naidoo, weil ich es auch mega witzig fand.
Ja, das ist halt auch die künstlerische
Aber ich verstehe auch, falls es jemandem komisch sauer aufstößt.
Ja, na klar.
Also, Alexander hat dann auch in einem zweiten Tweet, ich habe mit ihm darüber gesprochen, hatte mir dann auch geschrieben, ja, denkt auch an die jüngeren Hörer. Und ich verstehe, was er meint, weil wir sind kein Popel-Podcast mehr, der von 20 Leuten gehört wird, sondern wir werden halt von 20.000 Menschen aufwärts gehört. Wir haben auch so eine Art öffentliche Verantwortung.
Aber auf der anderen Seite, wie viele Leute erreicht Xavier Naidoo mit seinem Bullshit.
Ja.
Da finde ich es nicht schlimm, eine kleine Gegenstimme dazu.
Ich möchte mich dazu betonen, dass wir klar geschmacklich, aber jetzt hier gerade inhaltlich nicht zwingend über die Musik sprechen.
Ja.
Sondern eben über das, was er sonst so verzapft. Ja,
wir haben natürlich schon auch übel über die Musik gelästert.
Weil die doof ist, aber das ist Geschmackssache.
Ey, über Geschmack lässt sich wirklich nicht immer streiten. Bei Xavier Naidoo in diesem Xavier Naidoo ist kein Typ, den wir, um uns mal auch an die jungen Hörer zu richten. Es ist nicht okay, wenn ihr irgendwem, den ihr uncool findet auf dem Schulhof, über den öffentlich Scheiße zu verbreiten bei Twitter und bei Facebook. Xavier Naidoo ist ein Promi, der sich in die Öffentlichkeit gebracht hat, damit, dass er bei rechtsradikalen Veranstaltungen oder rechtsgerichteten Veranstaltungen Reden geschwungen hat. dass der sich damit in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass er für diverse unfassbar beschissene Verschwörungstheorien eingestanden ist. Ja. Und deswegen stehen wir einfach dazu, dass es ein scheiß Spaß ist.
Ja, ehrlich, wenn man sich öffentlich mit so einem Scheiß hinstellt, dann muss man auch mit einer öffentlichen Reaktion rechnen. Und die haben wir gemacht. Und die würde ich auch gerne wiederholen.
Aber, achso, warst du schon fertig? Du würdest auch gerne wiederholen?
Richard, du kennst mich. Bist du mich? Ich kann so lange reden, bis du mich unterbrichst. Die Frage, ob ich fertig bin, ist müßig.
Nee, ich wollte gerade nur dem Alex war das, ne? Ja. Wollte den Alex nochmal sagen, ich finde es aber auch gut, dass du uns angeschrieben hast, weil auch wenn wir eine Fangemeinde haben, auch wenn uns 20.000 plus Leute hören, sei kein Schaf, denk selber nach. So. Wenn du das nicht gut findest, was wir sagen, finde ich es gut, dass du uns darauf ansprichst. Ja, definitiv. Reflexion
ist das Wichtigste.
Ist das Wichtigste ja, und ja, führt, ja, dich, ja, führt ja. dich zum selber Denken. Und wenn du darüber selber nachgedacht hast und das einfach nicht gut fandst, finde ich es super geil, dass du uns das gesagt hast.
So, ein kleines bisschen Selbstverliebtheit braucht jeder Mensch, damit er durch dieses Leben kommt. Ja. Aber man muss auch immer darüber nachdenken, was man irgendwie macht. Und wenn man was falsch gemacht hat, muss man es auch zugeben. In dem Fall tun wir es nicht. Aber
Nein, ich verstehe den Kommentar. Ich entschuldige mich nur nicht dafür.
Unsere liebe Hörerschaft bleibt so kritisch und so scheiße, wie ihr seid. Und wir bleiben es auch. Und denkt auch weiterhin mit dem wichtigsten Organ eures Körpers, mit dem Arsch.
So, was? Wir tun
was Geier redest du schon wieder?
Ey, wir tun es auch. Wir tun es auch. Leute, also wir sind
schon...
Das war
das Dümmste, was ich je von dir gehört habe.
Wir sind schon echt ein bisschen besoffen jetzt, ne?
Ja, allerdings.
Ach ja, wir machen jetzt auch Feierabend, ne?
Spät, ja,
oder?
Ja, machen wir mal. Ja, also ich... Ja. Ich habe morgen frei.
Echt, du Arsch.
Ja, ich habe morgen Homeoffice, also quasi fast egal, wann ich im Büro aufschlage.
Ich habe morgen nicht nur frei, sondern meine Freundin macht auch noch Homeoffice. Das heißt, ich muss mich auch zu Hause verpissen und oder lange schlafen. Das heißt, ich werde morgen ganz lange schlafen und dann ins Kino gehen. Mm. Voll der geile Tag.
Asozialer.
Ja. Vor allem das an einem Freitag. Das war richtig clever gesetzt.
Du, schlimmer wird's, wenn du das an einem Dienstag sagst. Wenn du irgendwann sagst, so ab 9 trinken, heißt nicht, dass ich Alkoholiker bin, sondern Pirat.
Oder frei habe.
Ja, was gut, Leute. Grad auch hat.
Geht auf unsere Website kackundsach.de. Da ist auch unsere Seite bei Patreon verlinkt, über die ihr Zugang zu unserem Premium-Feed bekommt, ab $3 monatlich. Gebt uns eine Rezension bei iTunes, folgt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram. Wie gesagt, ihr könnt uns ab sofort über Spotify hören, aber natürlich auch weiterhin über die Podcast-App eurer Wahl.
Jo.
Richard, Tobi und Freddy sagen tschüss. Ich war vor ein paar Tagen im Edeka und hab diese drei Elferkästen Holsten geholt für uns, ne? Und die Verkäuferin hat mir nur einen berechnet.
Oh, was, du hast drei Kästen geholt und die hat nur
ich
einen berechnet?
Ich hab drei geholt und sie hat nur einen berechnet und ich hab nichts gesagt.
Ambrosia liebt uns.
Bin ich ein schlechter Mensch? Ohne Scheiß.
Nein.